The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Ich begrüße Gerd Ecken, Gerdes, in meiner Sendung. Er ist wieder da. Lieber Gerd, ich freue mich.
Ich freue mich auch. Guten Morgen, Christopher.
Guten Morgen. Also, du warst schon zweimal zu Gast. Und wenn es wirklich da draußen jemand gibt, der dich noch nicht kennt, muss man sagen, du bist Musiker, du bist Schauspieler, du bist Musikproduzent, du warst Unterhosenhersteller. Du hast dich aus dem Unterhosengeschäft raus, hast du dich zurückgezogen. Ja, das ist die Wahrheit, muss man sagen, ist die Wahrheit, gell? Also, es ist jetzt kein.
Nach dem harten Unterhosengeschäft habe ich mich zurückgezogen. Ja. Ja, da bin ich überall nicht mehr. Also, so muss ich sagen.
Wie geht's dir denn, lieber Gerd?
Mir geht's gut. Mir geht's wirklich gut. Aber ich sag mal so, ich ziehe mich überall so ein bisschen raus.
Also, ach echt?
Ja. Ich finde, so schneller, höher, weiter wird irgendwie immer uninteressanter. Nicht nur, weil ich steinalt bin, sondern und irgendwie auch finde, dass das nochmal neue Inhalte geben soll, sondern einfach auch, weil, keine Ahnung, wenn ich im Studio sitze, spüre ich den Druck, den ich da 40 Jahre lang hatte, weißt du, und gefällt mir auch. Außerdem ändert sich die Welt so rasant, das finde ich sehr spannend zu beobachten, also auch mit KI und keinem und dieser ganze Wahnsinn, so, der mir um einen rum passiert, wenn man Filme oder Audio oder so produziert, das wirst du bestimmt auch mitkriegen. Ne? Mm-hmm. Und
aber ich sehe das eher, also ich sehe das nie so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehe zum Beispiel KI nicht so als Gefahr, sondern ich versuche das unterstützend einzusetzen, aber das nicht total übernehmen zu lassen. Wie geht's dir da auch so?
Ja, also es gibt ja diesen Satz, den finde ich auch ganz gut. Wenn man ersetzt wird, wird man nicht durch KI gesetzt, sondern durch einen, der KI bedient.
So, ja, ne?
Aber sind wir gleich im Thema drin. Ich finde schon, dass es die Welt gewaltig verändert. Ne? So, also ich habe für mich sowas rausgefunden. Ich finde immer, wenn es darum geht, Ziele zu erreichen, also ein gutes Ergebnis zu erzielen, dann ist KI wirklich großartig. So. Mhm. Aber bei Kunst, Filme, Bilder, Gedichte, Musik, was auch immer, geht es auch um den Weg dahin. Das hat Und weißt du, wenn es nicht darum geht, damit Geld zu verdienen, schneller, höher, weiter, wer hat das Beste auf die Schnelle und wer schafft das, innerhalb von 10 Sekunden einen perfekten Film zu machen, sondern wenn es darum geht, wie setze ich mich damit auseinander, dann ist KI nicht das Richtige. Wenn es um Ergebnisse geht, ist KI, wenn es um den Weg dahin geht, finde ich, ich finde diese Auseinandersetzung mit sich selber, also wenn ich ein Bild male und ich sehe dann, wie finde ich das oder eine Musik mache und so, dann kann ich im Nachhinein daran ablesen, wer ich bin und die Welt ergründen auf diesem Weg und das findet bei KI nicht statt.
Ja, ich glaube auch, für Künstler selber ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Also ich glaube, dass sind ja ganz viele Facetten, warum man Lust hat, was zu machen, herzustellen, stimmt, was zu produzieren. Das muss einem ja irgendwas geben. Es geht ja nicht nur um es geht ja nicht um das Endergebnis nur. Ja. Aber es ist dieses Unterstützende, wenn ich mir jetzt zum Beispiel hier auch bei meiner Sendung, dann gibt es einfach auch sowieso YouTube, Thumbnails oder so, Vorschaubilder oder irgendwas, wo ich so sage, dann lasse ich das nochmal so ein bisschen über ChatGPT laufen, dass vielleicht die Schrift noch ein bisschen professioneller wirkt. Das ist aber quasi das Gleiche, wie wenn RTL irgendwie so den Summer-Movie macht, ja, und dann noch so ein Plakat macht, wo alle so ein bisschen geleckt aussehen, ja, und man denkt so, boah, das ist ja eher professioneller, ja, als wenn ich das selber irgendwie mit meinem Adobe Photoshop bastel. Aber ich versuche nicht, dass das zu künstlich aussieht, das ist halt ganz, ganz wichtig, ja, sondern dass man sagt, nur so ein paar Sachen kann man so ein bisschen verbessern und da hätte ich stundenlang früher für gebraucht, ja. Das geht halt jetzt einfach so, ja.
Das ist, glaube ich, der Punkt. Es geht einfach so. Ne? Ganz viele Sachen gehen einfach so.
Ja.
Und das hat natürlich im Negativen wie im Positiven. Du kannst das im Positiven anwenden. Das ist auch toll. Ich finde das auch unheimlich spannend, was du damit alles machen kannst.
Ja.
Ich finde es gleichermaßen auch gefährlich. Ne? So, wer weiß denn, ob du überhaupt jetzt Christopher bist, ob du nicht womöglich eine KI-Person bist, die sich mit mir unterhält. Ne?
Nein, natürlich nicht, Gerd. Oh, jetzt steckt's fest. Ja, so jetzt.
Es macht dich schon verdächtig. Aber weil die Sache ist, dass man, mich erinnert das manchmal vor 30 Jahren, 40 Jahren, das ist alles so lange her, wenn ich davon erzähle, da gab es im Fernsehen plötzlich ein Gerät, war unfasslich teuer, hieß Harry, glaube ich. Und auf einmal flogen alle Vorspänne, flogen immer in Bällen rein und dann kam da Schrift raus und so. Also das war alles so, das wurde irre gemacht. Alles flog nur noch hin und her. Das dauerte ein halbes Jahr, dann war das Thema durch. So.
Und im Moment, und das Gerät, also das Gerät hat das gemacht, oder was?
Das war Gerät einfach, hat das gemacht. Die hatten plötzlich die Möglichkeit, so Vorspände so technisch zu verändern, weißt du?
Alles klar, verstehe.
Also da kam dann plötzlich, da kam dann nicht die Fußball-Weltmeisterschaft rein, sondern die kam als Ball rein und faltete sich dann
auch. Ja, ja, okay.
Und das entdeckten alle und du sahst, es gab keinen Vorspann mehr, der nicht irgendwie flog. So, und weil es die Möglichkeit gab. Und das war nach einem Jahr, glaube ich, schon durch, das Thema.
Yeah.
Und es ist ein Film, ich habe vor ein paar Tagen, ich weiß nicht wo, ein Interview gelesen, fand ich super spannend. Es ist ein Film rausgekommen, ich glaube, der heißt ein Horrorfilm, so ein Backrooms oder so,
kennst du den? Ja, Backrooms ist gerade in aller Munde, ja, ja. Aus genau. Einem YouTuber, 20 Jahre
so,
alt.
20 Jahre alt. So, und was hat er gesagt? Also er hat es gedreht, er hat nicht KI benutzt. So, es ist wirklich, es sind ja alles so irgendwie leere Räume und man hört so Lampen flirren und keine Ahnung, also es ist die Einsamkeit. Er hat auch gesagt, es ist eigentlich, Kunst ist dazu da, das Leben zu ergründen. Wenn er sieht, das ist mit KI gemacht, schaltet sein Gehirn schon ab.
Ja.
Und dass das ein 20-Jähriger sagt, finde ich ein Hammer. Also es gibt wirklich auch Gegentrends in der Musik gerade gesehen, Agine de Poetrien. Schon mal gehört?
Nein,
schon
nein.
Nee. Es sind so zwei Mann, die... Der hat seine Gitarre in Viertelbünde unterteilt, also die ist gute, echt hammermäßig gute Musiker. Mhm. Verkleiden sich, treten so auf, als Aliens auf und so. Es ist irgendwie ziemlich gut, interessant, schräg. So ein bisschen so, ich glaube, die Björks dieser Welt wird es immer geben. Und das ist ein bisschen für mich immer auch so ein Gegentrend, weißt du? Mhm. Also Michael Jackson heute tanzen und gut singen und macht KI, zack, so. Ne? Und da habe ich so ein bisschen Hoffnung drauf, dass die Leute Kunst machen wollen. Und,
Nee, sag ruhig weiter, ich erzähle gleich.
Vorgestern war eine Freundin bei mir, die sagte, du, ich habe eine Kollegin, ich muss dir das mal zeigen, die hat einen Song aufgenommen und der ist bei uns so, das kenne ich, also alle paar Wochen kommt da immer mal wer. So. Und dann zeigt sie mir eine Frau, die ist echt eine hübsche junge Frau. Und dann denke ich mir schon, ja, gut, Titel gemacht. Dann höre ich den, wirklich eine tolle Stimme, auch ein guter Song, guter Text, wunderbar. Was soll ich dir raten? Und dann sagt sie, ja, sie hat das jetzt mal bei Spotify rauf. Ja, sag ich, dann bist du eigentlich schon angekommen. Das kann jeder heute machen. Mhm. Und wenn das 2 Millionen gucken, kriegst du auch 80 Euro.
Ja.
Wie willst du, was willst du den Leuten heute sagen? Weißt du, du kannst nur noch, dann kannst du fragen, man kann sie fragen, ich hatte die jetzt nicht vor der Nase, was möchtest du? Aber heute, ich kenne sehr, sehr viele Leute, die hart arbeiten und ihr Geld einfach dadurch verdienen, dass sie immer fortwährend auftreten. Aber über Labels, über Lizenzen, über Platten, das kannst alles knicken, das gibt's nicht mehr.
Mm-hmm.
Und so ist das so eine irre Veränderung, die wirklich auch, auch beeindruckt, weil man hat so viele Möglichkeiten. Aber es ist auch schräg, also, ne?
Ja, oder man muss sich, also auf der einen Seite muss man sich vielleicht neue Wege suchen dann auch, weil es halt, weißt du, so. Und das andere ist natürlich auch, was einen selber bewegt. Also ich finde immer die Frage, die man sich ja stellen muss, ist, wenn jetzt alles, die Gesellschaft bricht zusammen und es entsteht eine neue Art, was weiß ich, so Apokalypse, ja, so ein bisschen so Dystopie. Und dann macht man trotzdem, wenn man da jetzt trotzdem so ein also wenn man jetzt nicht die ganze Zeit durch die Wüste läuft und nach Wasser sucht, aber wenn man jetzt so irgendwie so, wie man es so aus so Filmen kennt, die haben sich dann so Hütten gebaut und leben in einer dystopischen Welt, würde man trotzdem immer noch kreativ arbeiten in den Möglichkeiten, die man hat? Das, finde ich, ist immer die entscheidende Frage. Also würde ich dann, bei mir ist zum Beispiel das Schreiben ganz wichtig. Also ich so das Erzählen, also Geschichten erzählen oder erfinden oder so, das könnte ich ja theoretisch auch in einer dystopischen Welt machen. So, das heißt, der Antrieb ist ja nicht, dass die Leute das sehen, sondern dass ich mich ausdrücken kann. Und ich glaube, das ist das, was sich jeder ja fragen muss. Würde ich es auch machen ohne Zuschauer? Ja.
Also ich glaube, ich würde es auf jeden Fall machen. Immer wenn irgendwas in mir unklar ist, meine Umstände oder so, ich schreibe immer, mein Leben lang schreibe ich schon. Und finde das einen enormen Vorteil, weil erstmal habe ich dadurch gelernt zu schreiben. Also ich habe ja bei allen möglichen Leuten immer auch die Texte geschrieben und die Gedichte, bei Sesamstraße jahrelang, die ganzen Sachen. Und das hat natürlich, man profitiert dann davon und konnte dann damit auch Geld verdienen. Aber der Anlass zu schreiben ist bei mir immer, meine Situation aufzuschreiben. Wenn ich das ein paar Tage später lese, erkenne ich daran, wie es mir geht.
Mhm. Genau, okay. Ja.
Ne? Ja, nachdem. Ja. Es ist eine Auseinandersetzung mit der Umwelt. Das kann ich machen, ohne dass ich zur Therapie gehe. Wobei ich das auch völlig okay finde. Aber schreiben und sich selber so anzusehen. Und so ist, glaube ich, jede Form von Kunst. Wenn ich, weißt du, wenn ich irgendwie was Trauriges brauche, dann spiele ich halt Gitarre oder so. Ne? Das ist irgendwie immer auch ein Spiegel der Welt. Und dafür ist das sinnvoll. Und das wird man gerade in dystopischen Zeiten womöglich machen. Mhm. Aber das ist halt was anderes. Das meine ich eben. Ich glaube, das kommt wieder in Vordergrund. Ne? So. Mhm. Also, dass man Musik rausbringt und davon leben kann, ist auf jeden Fall, irgendwie wirkt es auf mich gerade so, als sei das Thema so ein bisschen gegessen. So.
Mhm. Ich finde das ja interessant, es gibt ja auch KI, also KI-Musik und auch viele Apps und alles, die das ja auch anbieten, mach deinen eigenen Song. Jetzt muss ich natürlich sagen, ich kann mich nicht grundlegend dagegen aussprechen, weil es tatsächlich so Nischen, ja, so Nischen gibt, wo zum Beispiel so 80er Jahre Hard Rock oder sowas per KI gemacht wird und ich so denke, das ist ganz gut und das ist aber auch so, ich habe das Gefühl, das macht auch sonst, irgendwie macht es sonst keiner, also dann macht es halt irgendwie einer mit KI und dann ist es aber auch ein Song, wo ich so denke, ja, gefällt mir eigentlich ganz gut. Also da ist dann, der schließt eine Lücke, wo die Menschen nicht mehr füllen können quasi, ja, habe ich das Gefühl, wo sah einer, weil wer kauft das oder wen interessiert das, also macht es auch keiner, ja. Dann kommt halt die KI zum Einsatz. Dann denke ich so, ja, mir gefällt es dann doch, aber was soll ich jetzt machen? Soll ich es dann ablehnen, weil ich grundsätzlich sage, nein, ich möchte keine künstliche Musik, weißt du?
Nein. Da fehlt mir so viel zu ein. Ich denke so bei Kunst, wenn du mal so in eine Kunstausstellung gehst zum Beispiel. Also früher war das ja immer so ein Thema für mich, aber man kommt studiert. Und fand immer, es gibt ja immer diesen Satz, ist das Kunst oder kann das weg? Das ist die eine Seite. So, wenn du aber die Entstehungsgeschichte dazu kennst und weißt, wer das gemacht hat, wer sich damit auseinandergesetzt hat. Oh, ich habe ein schönes Beispiel. Meine Mutter, Gott hab sie selig, lebt schon lange nicht mehr, hat immer gerne gemalt. Und irgendwann war sie bei mir und sah dann irgendein Bild von Miro oder sowas und sagte, oh ja, das ist ja nur Gekleckse, so, weißt du? Und dann hat die irgendwann Unterricht gemacht. Jahre später habe ich ihr das gezeigt, da hat sie gesagt, wenn sie das mal könnte. Weil sie irgendwas verstanden hat daran, weil das ein Weg dahin ist. Weißt du, Miro konnte alles malen, aber den interessierte das, wie ein Kind zu malen, sag ich mal. Oder behaupte ich einfach mal. Und diese Prozesse sind so wichtig. Ne? Also, alles andere gibt es im Perfekt. Ich weiß gar nicht, worauf ich gerade antworte, aber ich glaube, KI macht alles fertig und mich interessiert immer und mich rührt die Geschichte dahinter.
Ne? Ich glaube halt auch, dass die Leute, also oder beziehungsweise warum ich glaube, dass vielleicht auch eine andere Generation, das wieder eine nachwachsende Generation auch nochmal komplett anders sieht, ist, weil dann ja irgendwann KI selbstverständlich ist, in den Alltag so integriert wird und auch beruflich benutzt wird und so weiter. Und dann irgendwann will man aber auch vielleicht auch privat, man möchte wieder was Echtes, weißt du, so. Man möchte echte Sachen, weil man hat ja überall künstliche Sachen. Und ich glaube, dann ist der Trend wieder rückgängig, dass man sagt, ja, dann lieber echte Musik, echter Film, echte, weißt du, organischer Film, habe ich auch so gedacht. Wird das später so bezeichnend sein? Das ist ein echter, organischer Film mit echt, haben echte Menschen gemacht, mit echter, KI-frei, ja, mit Sticker, KI-frei.
Du kennst doch Sachen, wenn dich Sachen anrühren oder so. Das geht doch jedem Menschen irgendwie immer so. Man ist im Gespräch und irgendwie sagt einer einen Satz oder einen Satz und das erwischt dein Herz und du bist angerührt. So. Ja, jetzt kannst du auch einen Film gucken und die Frau verwandelt sich vor dir in einen Saurier, könnte man sagen, huch, toll. Aber da das jetzt mit KI geht und das jeder kann, ist das eigentlich total langweilig.
Ja.
Es entwertet sich durch diese Menge auch, ne? So. Das ist so diese Quantität, die über jeder kann. Letztes Jahr Best of Weihnachtssongs gehört. Da war dann auch, keine Ahnung, da sind dann Inge Müller bei und Franz sonst wie. Und dann hörst du wirklich gute Songs, so. Aber das ist alles mit KI gemacht.
Alles mit KI gemacht, ja.
Und das klemmt zwischen Bing Crosby und Nat King Cole und so. Und dann denkst du, Alter, das ist irgendwie, ne? Sagst du, mach mir einen Song, schön Weihnachten, ein bisschen rührend, ein bisschen jazzy und so.
Ja, ja.
Mit einer schönen Stimme und zack hast du es, ne? Und dann steht da dein Name drunter und ja, es ist schräg.
Naja, das sind diese, was du sagst, eben auch so, also ich habe gerade letztens Ich meine, es ist ja auch, ich sage auch in der Filmwelt, sage ich ja natürlich Jurassic Park immer so als Beispiel. Wir haben damals das gesehen, das erste Mal diese computeranimierten Dinosaurier waren völlig überwältigt. Ich habe letztens einen Film gesehen, der heißt Dave, der ist mit Kevin Klein und Sigourney Weaver, wo er den Präsidenten dubeln muss. Und da gab es so eine Szene, wo er sich selber gegenübersteht. So, das kannst du heute mit jedem Handy machen. Du kannst dich da verdoppeln, verdreifachen, wie du willst. Und ich weiß aber noch, das war 1993, dass das durch die Medien gegangen ist, wie was für Effekte dieser Film hat und wie echt das aussieht, dass Kevin Klein mit sich selber spricht und so, weißt du? Und aber mit dieser Idee dahinter, wenn man, und das war ja voll das Ding, so, ja, boah, wie die das gemacht haben und so. Und das kannst du natürlich heute überhaupt nicht mehr nachvollziehen, quasi. Du guckst, denkst nur so, naja, der ist ganz okay, der Effekt, oder funktioniert nicht mehr so gut. Aber du verstehst eigentlich nicht, was die Leute dafür gemacht haben, wie viel Mühe die sich da gegeben haben. Ja. Und dass es eins der ersten Sachen waren, wo das dann perfekt funktioniert hat. Das realisiert man nicht, ja. Die Zeit ist vorbei, quasi, ja. Und dann musst du dich halt fragen, weil das trotzdem so eine Haltbarkeit hat. Ich arbeite ja auch an meinem eigenen Langfilm und mir sagte jemand bei einer Szene, ja, aber das kann man doch alles, das machen wir dann später am Computer mit KI und so, sage ich, ja, aber das Problem, was ich habe, ist, dass ich das sieht vielleicht jetzt ganz geil dann aus, aber in 20 Jahren sehen die Leute, dass das nicht geil aussieht. Also das ist halt diese Schwierigkeit, das hat eine Haltbarkeit, weißt du? Deswegen lass es uns doch lieber echt machen. Es bleibt dann auch echt in 20 Jahren. Das finde ich ganz wichtig, weißt du? Das Echte kriegst du nicht raus, aber die Computeranimation oder KI oder so, das verändert sich die ganze Zeit. Das wird
das magische Wort ist Authentizität, ne?
Ja.
Denke
ja.
ich, ne? Das ist so, das geht ja, wenn du denkst, auch gerade in dieser Social-Media-Zeit, wo jede junge Frau, jeder junge Mann irgendwie, einer sieht besser aus als der andere und du kannst das dann auch noch faken, aber dein Original kann sich nicht mehr zeigen oder damit nicht mehr, mit dem, was du verbesserst dich, aber du kannst dich im Original nicht mehr zeigen, weil jeder ist enttäuscht. Das ist natürlich schlimm. So. Und es geht um Authentizität.
Ja.
So, es geht um den Weg dahin und ob du das bis in die Tiefe gemerkt hast, was dabei rauskommt. Deswegen freut mich das, wenn so ein 20-Jähriger so einen Horrorfilm macht und sagt, ja, das hat er alles so gedreht. Also man möchte das nicht mit KI machen, weil er dann abschaltet. So, ne? Und dass das dann Erfolg hat, ist natürlich irgendwie ein gutes Zeichen, finde ich. Ne?
Also. Ja, ich denke das auch. Ja. Also es wird einfach sonst irgendwann auch zu beliebig. Das ist das Problem.
Und das wird beliebig. Also in der Kunst auf jeden Fall wird es beliebig. Ne? So, und Agine de Poitrine, musst du dir mal anhören, musst du mal gucken. Also heißt, glaube ich, ich habe es neulich gegoogelt, heißt, glaube ich, Agina Pectoris. Und das heißt, glaube ich, Herzinfarkt, oder? So ein schöner Bandname. Aber auf jeden Fall wirklich originell, finde ich gut, ja. Also ich setze auf die, dann habe ich Camille, habe ich gerade gehört, fand ich auch gut. Also nur mal so, wo ich immer so hängen bleibe, das ist auch so eine französische Sängerin, die finde ich originell und finde ich irgendwie authentisch und irgendwie, die macht so ihr Ding. Björk ja sowieso, also diese ganzen Björks der Welt, ne, das finde ich immer interessant. Und Middle of the Road, also die große breite Spur in der Mitte, die finde ich immer uninteressanter, weil die komplett von KI irgendwann abgedeckt ist, ne?
Dass man eigentlich eher ein bisschen auch noch suchen kann, gell? Und auch finden kann, ist, glaube ich, auch wichtig, gell?
Ja. Und ich weiß nicht, ob es da noch für Foren gibt, ne? Das ist so auch die Frage, wo sich die Medien jetzt einklinken und so. Aber ich meine, so ein Medium, wo alle immer gucken, gibt es ja auch nicht mehr. Also jeder hat ja sein eigenes Medium. Jeder hat ja seine eigene Glocke, ne? Wenn du, wenn du Musiker guckst, dann kommen bei mir nur Musiker bei Facebook oder Instagram, wie auch immer. Und jeder hat seine eigene Glocke und sein eigenes Medium. Deswegen gibt es nichts mehr so was Allgemeines, wo die ganze Welt dann in diese Richtung geht und sagt, toll, ne? Das ist so.
Ja, ja, ich hab gestern mit meiner Tochter haben wir Michael geguckt, ja, diese Michael Jackson Biografie.
Und wie ist das? Ist ganz gut?
Auf der einen Seite gut, also während man es guckt, fühlt man sich auch schon unterhalten und auch diese teilweise, man, weißt du, man kennt die so gut, man ist so durchdrungen von diesen Songs, dass das schon eine Faszination hat, wenn die dann teilweise zeigen, wie sowas entstanden ist. Auf der anderen Seite ist der ganze Film von der Jackson-Familie produziert worden, das heißt, er ist aus meiner Sicht recht weichgespült. Man hat natürlich alles versucht, da ihm sehr positiv gegenüber sozusagen zu erzählen und so weiter. Und deswegen hat der Film quasi aus meiner Sicht gar nicht so eine richtige Dramaturgie. Es wird gar keine richtige Geschichte erzählt, sondern es werden eigentlich so Stationen mehr so abgedeckt. Ja, und der ist auch abrupt zu Ende. Also das muss man auch nochmal sagen. Auf einmal ist der jetzt fertig und dann steht nur so His Story Continues und dann wird wohl der zweite Teil irgendwann kommen. Dann denkst du, was, wieso ist denn jetzt fertig? Das ist doch noch gar nicht, sind erst in den 80ern, ja. Und also deswegen, ich fand ihn unterhaltsam, aber es ist immer, Es ist nicht die KI-Version von Biopics oder von biografischen Filmen, aber es ist so glatt gespült, dass man fast schon sagen könnte, ja, es ist schon so eine Art KI-Version davon, ja. So. Aber ich habe gehört aus zuverlässiger Quelle, dass man schon viel mehr Ecken und Kanten da auch einbauen wollte, aber die Familie hat sich da sehr gegen verwehrt. Und das war bei diesem Elvis-Film, glaube ich, sehr ähnlich. Da hat man auch.
Das wird bei vielen Filmen so sein, wenn ich
das mit, wie man mit dem Erbe umgeht. Und das ist dann so eine Art Märchenversion oder Disney-Version des Charakters, aber kein richtiger dramaturgischer Film in dem Sinne, ja.
Naja, also.
Aber, ja.
Finde ich auch, sind so im Nachhinein nochmal, kann man nochmal gucken, aber ich dachte
gerade halt,
so, ja. Ich bin gar nicht mehr so interessiert an diesen Aufarbeitungen manchmal von irgendwelchen Sachen, die in meinem Leben schon waren oder so, ne? So, also.
Naja, was ich halt faszinierend finde, ist, dass wir gestern, also ich habe den mit meiner Tochter geguckt, die wird dieses Jahr
18. Wie alt ist deine Tochter?
Die wird jetzt 18, im August wird die 18, ja, die ist jetzt ist eine neue Phase. Und aber dass wir so dieses, sie ist ja schon so popkulturell auch von mir sehr geprägt und so. Und dieses, so ein Phänomen wie Michael Jackson, das ist ja heute gar nicht mehr. Gibt's ja, sowas gibt's quasi ja gar nicht mehr. Also sowas Übergreifendes, so ein Weltstar, weißt du, den alle kennen, das ist schwierig. Also es gibt noch vielleicht den Papst oder so, aber selbst der, den kennen sie auch nicht mehr alle. Also, weißt du, so, das ist schon, das war schon so eine eigene Zeit für sich. Ja, ich meine, mit Elvis ist es sicherlich das Gleiche, aber dass es solche Leute gibt, die quasi ja auch am Ende wahrscheinlich dann denen man das ja auch verzeihen muss, dass sie gar keinen Bezug mehr zur Realität haben. Wenn irgendwie den ganzen Tag irgendwie 500 Leute vor deinem Anwesen stehen, ja, jeden Tag. Und dir immer zujubeln, wenn du rausfährst, ja.
Also sag ja, jeder hat seine eigene Glocke, in der er lebt. Ne?
Ja.
Ich hab im Urlaub einen Menschen getroffen, immer so am Rande. Und da komme ich immer wieder drauf zurück, weil das war irgendwie, das hat mich erschrocken. Der spuckte und wurde ganz schnell und fing an zu schreien und so, und wie das und die alle und so, und erzählte mir dann, er hört gar keine Medien mehr, nur noch, und da habe ich dann später geguckt, das ist irgend so ein Honk, so irgendein AfD-Honk, der da, das guckte sich an, alles andere nicht. Ja, und dann sagt er, und die großen Schiffe, die dürfen alle nicht nach Hamburg kommen, das haben die Grünen verhindert und so weiter, es keine Schiffe mehr nach Hamburg und so. Dann habe ich gedacht, geguckt, völliger Scheiß, der hat sich einfach, und glaubt das, schreit, ist völlig überzeugt von dem, dass die ganze Welt ihn belügt und betrügt und hat sich in so eine kleine Blase begeben, hält sich da drin auf und ist wirklich ein Mensch, der in Fleisch und Blut mir gegenübersteht. Und ich dachte, was sage ich dem? Und dann habe ich den so angefasst und habe gesagt, weißt du, wir sind ja alles Menschen und wir leben in einem Land, wir müssen eigentlich zusammenhalten, egal was für schräge Meinungen wir haben. Irgendwie habe ich ihn versucht, darüber zu kriegen, weil mit dem zu diskutieren war gar nicht möglich, der war vom ganz anderen Stern. Und das finde ich schon schräg, also was das so macht, dass Leute so in ihrer Blase verschwinden und dir Sachen erzählen, die auch nicht stimmen, aber sie glauben dem halt.
Wie hat er denn darauf reagiert, dass du ihn da so angesprochen hast?
Ja, weitergeschrien, also so, der fand das auch gut, dass er sich so äußern, dass also kann er endlich mal seine Meinung sagen. Das war nur so einer, kennst du Leute, die irgendwie immer spucken, wenn sie ein bisschen abtrocknen.
Ja, kenne ich.
Und dann dachte ich, man hatte eine kleine, ganz stille Frau neben sich stehen und das war so eine sehr schräge Begegnung. Aber es hat mir im Nachhinein so zu denken gegeben, dass die, von denen man hört, dass es die wirklich gibt. Dass der echt so in so einer Blase verschwunden ist. Und Nachrichten, die lügen ihn alle an. Lügenpresse, diese ganze Geschichte, das lügt ihn alles an. So. Und
aber ich glaube, wenn du sozusagen das Gefühl hast, dass du keine Übersicht mehr hast in der Welt und du ziehst dich so zurück in so eine Blase, wo du so schimpfst, dann gibt dir diese Blase aber auch so eine gewisse Sicherheit wieder. Das glaube ich.
Ich verstehe das total.
Ja.
Ich finde aber auch eben, das ist so, es ist auch jetzt nicht mein Anliegen und es ist sowieso, es sollte gar kein Anliegen sein, irgendwie die Leute jetzt einfach nur zu Idioten erklären oder so und zu sagen, die sind verloren. Sondern die Frage ist, wie kriegt man die wieder? Wie kriegen wir wieder, also dadurch, dass alles auseinandersprengt und ich und jeder so vereinzelt für sich eine Meinung hat und von Feinden gelegentlich umgeben ist, das ist ja so ein Teil, die das so sehen. Also die AfD zum Beispiel, wenn ich das so sagen, wenn ich von denen was rede, die schimpfen tendenziell nur. Also, und irgendeiner ist immer schuld. Nicht sie. Aber
ja, klar, ich habe ja auch hier mit meinem Podcast so ein paar Sendungen gemacht über die AfD. Mit auch, also eine vor allem mit so einem nicht Politikwissenschaftler, war nicht, Alter, an der Uni hat er da sich schon seit 2013 oder so, glaube ich, ist die AfD entstanden, damit beschäftigt. Und dann kriegst du natürlich erst, also kriegst extremst viele Hasskommentare von AfD-Anhängern. Also das ist ja auch, weißt du, also das es polarisiert quasi gar nicht mehr, sondern das ist eigentlich so wie, als ob du da in so einen Haufen in so ein Wespennest stichst, ja. Also es ist wirklich krass, ja. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer noch so ist, wahrscheinlich ist es auch immer noch so, aber die Leute sind sofort auf 180, wenn sie dieser Partei positiv gesinnt sind, ja. So, sofort. Und so, also gar nicht mehr, hast das, also die auch quasi ein bisschen diesen Konsens haben, so, das ist jetzt aber auch mal, das reicht jetzt aber auch mal. So, weißt du? Wo du so denkst, das ist halt, und die sind so emotional, dass du da ja, das ist ja eine Barriere, die überhaupt zu erreichen, diese Emotionalität, glaube ich, ja. Ist schwierig, ist sehr schwierig.
Ja, ja. Ist schwierig. Also ich denke auch, wenn man so, keine Ahnung, man kann ja immer so eine Psychologie dahinter vermuten. Und kann sagen, da ist einer auch nie zu Wort gekommen. Also bei dem Menschen, ich halte mich jetzt mal an den, mit dem ich da geredet habe.
Ja.
Da dachte ich auch so, der hat wahrscheinlich sein Leben lang, musste der seinen Krempel machen und sagt da so, und jetzt ist mal Schluss. Jetzt sag ich mal was und so. Weißt du, so ein bisschen so das Ding. Aber ich finde auch, man neigt dann dazu, die alle auch zu überschätzen. Es gibt auch kluge Leute, also die da drin sind. Und es gibt auch, weißt du, also was auch immer jetzt Klugheit ist, so.
Ja.
Ich finde, es gibt nicht so viel Menschenfreundlichkeit. Ich finde schon, dass Leute automatisch ihren Hass nah bei sich tragen und den sofort auspacken können und sagen, du Arsch, dich müsste ich an die Wand stellen. Das finde ich per se schon verkehrt, diese Haltung. Und ich glaube, die Frage ist, wie kriegt man eher Leute davon weg? Weil, wenn man so rausgeht aus dem ganzen Bild, würde ich ja mal sagen, das Erste, was man philosophisch sagen könnte, im Endeffekt, wenn wir tot sind, sind wir ja alle wieder gleich. Also lass uns doch jetzt schon mal zu gucken, wo wir da gleich sind. So. Wir müssen auch vielleicht auch zusammenstehen in bestimmten Dingen und uns nicht gegenseitig irgendwie die Körper erpauen. Und solche Sachen, weißt du? Also ich finde, die Tendenz nehme ich wahr, die nehme ich über Medien wahr und die nehme ich auch wahr, wenn ich manchmal mit Leuten rede, wobei ich ja auch in meiner Blase lebe. Meine Freunde sind alle meines Geistes. Das ist weißt du? Aber tendenziell nehme ich das schon so wahr, als würden wir alle auseinanderspringen und die Chance, miteinander zu sprechen, gar nicht mehr haben. Weil wir nur noch, die sind so weit weg, bestimmte Leute, die auch alle schimpfen, dass ich mir ein Bild davon mache. Mein Gehirn ist ja dazu verdonnert, sich alles zu erklären. Und dann kann man sagen, also sie sind krank oder frustriert oder irgendwie so. Und dann ist das eine Erklärung und dann muss ich mich auch nicht mehr drum kümmern.
Ja.
Und das finde ich eigentlich gefährlich, dass jede Gruppe für sich eine Erklärung für die anderen Gruppen findet und sagt, wir lassen uns in Ruhe und dann nur noch aufeinander schießt. So, ne?
Und das sind halt beide Seiten, das darf man halt nie vergessen. Deswegen, ich bin ja immer für eine stabile Mitte, weil ich finde, so das sind halt die quasi die sehr linksorientierten, die schimpfen ja auch nur auf die eher rechtsorientierten oder auf konservative Menschen. Und das gibt kein Ergebnis, weißt du? So.
Schimpfen ist auch okay, die Frage ist, ob man so dialogbereit ist, ne? Wenn man so die Linken sieht, ne? So und ob du irgendwie auch nochmal Leute hast. Jetzt sprechen wir über Politik, glaube ich. Ne? So,
jetzt sprechen wir gerade über Politik, ja. Das ist doch fast schon, wir haben schon fast wieder einen Jahresrückblick.
Ja. Vielleicht sollten wir
ein halbes Jahresrückblick.
Ein halbes Jahresrückblick, ja. Ja. Vielleicht sollte man auch, die Frage ist, man wünscht sich immer auch, dass irgendeiner kommt, der auch die Herzen erreicht, also so miteinander verbindet. Ne?
Ja.
So, wenn du so, bei Friedrich Merz zum Beispiel, hat man immer das Gefühl, man steht mit seinem Lehrer gegenüber.
Ja.
Okay, der einem sagt, du, also man hat so grundsätzlich das Gefühl, man hat was verkehrt gemacht, was irgendwie Leute nicht verbindet oder kein Gemeinsamkeitsgefühl erzeugt oder so, ne? So, da kann man sich nicht mit gut identifizieren. Das ist ja auch manchmal so eine persönliche Gucke. Wie guckst du die Leute an? Also wer erwischt dich da, ne? So. So, naja. Ja, keine Ahnung. Also ich würde mir wünschen, dass es mehr, dass sich auch Medien darum mehr so einen Kopf machen. Ne? Und das ist nicht nur um Gewinnmaximierung und um Schnelligkeit und wer ist als erster da und wer hat die beste Aktie und die höchste und das meiste. Und Elon Musk beeindruckt die Leute ja auch vor allen Dingen, weil er Billionär ist, was ich finde, was eigentlich relativ langweilig ist. Der kann auch nur eine Mahlzeit am Tag essen. Ne? So. Keine Ahnung, ja.
Ja, natürlich. Also
es fliegt alles auseinander. Das hat man manchmal den Eindruck.
Aber ist das für dich quasi der Grund, dass du dann auch so ein bisschen sagst, ach, ich weiß gar nicht, ob mich das alles noch so interessiert oder dich so. Du hast übrigens, das aus meiner Erinnerung, aus meiner vagen Erinnerung, habe ich das schon öfter mal bei dir auch in den letzten eben, ich weiß gar nicht mehr, wann es das erste Mal in der Sendung warst, also 2-3 Jahre sozusagen auch so immer so ein bisschen rausgehört, dass du auch immer so ein bisschen gesagt hast, ach, ich ziehe mich so, ich habe eigentlich nicht mehr so Lust. Also ich bin so, das aber ist das so eine Tendenz bei dir jetzt eigentlich? Das ist eine
Tendenz, ja. Ja, ja. Also ich denke so, ich war wirklich viele, viele Jahre, hatte ich alle Antennen außen.
Mhm. Ne?
Ja, ja. Also dem, was ich mache, man will gefallen, man will ankommen, so. Ich habe meine Talente, meine Möglichkeiten dazu eingesetzt, irgendwie auch Erfolg zu haben. Ich wollte den haben. Und irgendwie finde ich, ich glaube, deswegen stimmt das, habe ich so ein bisschen so die Reise nach innen angetreten. So, das finde ich ganz gut. Die Frage ist, wie fühle ich mich dabei? Wie geht's mir? Ich meditiere, so solche Sachen. Ne? So, und wenn ich Musik mache, dann mache ich das mal für mich oder mit Leuten zusammen oder so. Und ich glaube, die
Lust, bist du Rentner? Bist du ein Rentner?
Ja, ich kriege Rente. Ich bin ja so alt. Also ich glaube, es ist gerade mehr geworden, sind glaube ich 68 Euro jetzt, das ist Hammer.
Weißt du, kriegst 68 Euro Rente?
Ja, ich bin ja mein Leben lang selbstständig gewesen. So, also,
oh Gott,
ich habe ja nichts. So, aber ja.
Aber siehst du dich selber so? Also würdest du sagen, ich bin Rentner?
Nee. Naja, ich mache immer noch was. Also wenn jetzt Aufträge kommen, gelegentlich kommt das nochmal vor, es wird natürlich jetzt weniger, so, dann verstärke ich mich immer in der Aufträgen, die ich nicht habe. Dann sage ich so, also ich habe keine Lust. Wenn der kommt, willst du das produzieren, dann dauert das eine Woche und dann sitzen hier drei Leute und wir müssen zu dem und dem Datum das und das machen und dann und so. Und dann merke ich schon, ich verliere die Lust. Ich habe einfach keine Lust mehr an dieser Geschichte.
Aber auf was hast du denn dann Lust? Also auch wenn es ums, hast du überhaupt Lust, dann zum Beispiel irgendwas noch zu produzieren, wenn es irgendwie eine andere Rahmenbedingung wäre?
Ja, also ich weiß nicht, ob ich dir mal erzählt, ich saß ja mal in so einer Runde, wo wir in so einer Medienrunde von Medienschaffenden, wo jeder die Frage vor sich hatte, was will er denn im Leben unbedingt nochmal machen oder gemacht haben? Mhm. So. Und das haben wir auf den Tisch geworfen und dann haben wir uns immer getroffen monatlich und das diskutiert und geguckt, wie wir das machen können. So. Und so ist ein Therapiezentrum entstanden und bei mir und so solche. Das sind so Sachen, die finde ich spannend. Ich finde Lebensgeschichten spannend. Ich finde es spannend, mit Leuten darüber zu reden, wie geht's ihnen, was möchten sie nochmal machen und so. Also was ist ihre Kunst, warum machen sie das? Und solche, ich finde die Auseinandersetzung damit gut. Mich würde dein Film, an dem du schon so lange arbeitest, interessieren. Mhm. Und damit dir darüber zu reden, warum und wieso. Also solche Sachen, das finde ich alles wunderbar. So. Ich glaube, ich habe keine Lust mehr, in 3 Monaten den Film zu machen, wo alle sagen, wir brauchen dann Quote und dann kriegen wir auch ein.
Naja.
So, das, also ich bin nicht mehr in Konkurrenz. Ich bin nicht mehr, ich habe keine Lust, nicht mehr so richtig Lust, mich zu bewerben.
Naja, okay.
Also das würde ich mal sagen. Das ist so, das macht mich als Gesprächspartner für die nächsten Jahresrückblicke ein bisschen uninteressant.
Aber nee, das habe ich überhaupt nicht das Gefühl. Im Gegenteil. Nein, aber
das finde ich so, weißt du, weil ich irgendwie aus dem Rennen aussteige, wenn jetzt Leute kommen, die kommen immer, weil sie fragen, wie kriegen sie das hin? Wie können sie von Musik leben? Wie können sie von dem Film, wo bringe ich den unter? Ich habe diese Diskussion immer wieder.
Und echt? Ist das so?
Ja. Ja, die kämpfen. Es gibt viele Musiker, die wirklich, wirklich kämpfen.
Ja, das glaube ich.
Und die unglaublich gut sind. So. Und dann denke ich immer, boah, ich habe so viel Glück. Also, dass ich so in der Zeit auch so, ich bin durchgekommen, ich habe mein Geld damit verdient und so, und komme da wunderbar mit zurecht. Aber ich möchte heute nicht nochmal anfangen und sagen, wie werde ich Musiker, wie kann ich davon leben? Wobei, vielleicht ist das auch interessant, aber ich würde heute nicht so ganz genau weiter wissen. Also,
das ist schwierig. Ne? Na gut, aber auf der anderen Seite, also ich habe ja immer dieses Gefühl, dass es immer Leute gibt, die auch immer sagen, ja, heute ist das viel schwieriger als früher. Also zum Beispiel, vielleicht könnte ich mir auch vorstellen, dass es zu der Zeit, als so du gearbeitet hast, produziert hast, so deinen Durchbruch hattest quasi und von deinem kreativen Talent leben konntest, dass es möglicherweise auch ältere Generationen gegeben hat, die gesagt haben, also früher war das noch viel einfacher. Heute ist das viel schwieriger. Das ist wie wenn man, ich kenne das, ich habe ja schon ein paar Kurzfilme gemacht und so, ja. wenn man zu Kulturämtern geht, und also früher war das so, ich weiß gar nicht, gibt's heute noch Kulturämter? Ich glaube schon. Aber so, die haben immer gesagt, wir haben kaum Budget. Also früher, also vor ein paar Jahren, da war das ja noch alles möglich, aber heute, das haben die vor 10 Jahren gesagt, vor 20 Jahren, vor 30, also so gefühlt, das sagen die immer. Mhm. Das Gefühl, das sagen die immer. Du kannst eigentlich immer alles machen, weil die Leute sagen dir immer, alles das Gleiche. Also so, die sagen immer, es ist schwer, heute ist schwer und früher war es einfacher. So dieses Gefühl habe ich. Ich weiß nicht, ja, ob das stimmt, aber ich habe das Gefühl.
Ich glaube eigentlich gar nicht schwer und leicht, sondern es verändert sich einfach. Die Welt verändert sich. Hm. Und die Wege, die in meiner Generation gegangen wurden, um irgendwie mit Musik Geld zu verdienen, mit Kunst Geld zu verdienen, in Kunstausstellungen, mit Filmen Geld zu verdienen, die hat sich einfach verändert. Hm. Ich glaube, vielleicht ist es einfach nur das, darauf kann man sich einigen. Es ändert sich die Welt. Unter anderem durch KI und durch grundsätzlich verschiedene Gesellschaften, durch Social Media und so. Und ich glaube, wenn heute, und es kommen ja immer noch Leute zu mir, die sagen, was mache ich damit? Oder kann ich dir mal einen Song zeigen, wie jetzt vorgestern oder so? Ich finde den Hammer, aber ich weiß nicht, was ich der Frau sagen soll.
Ich denke halt immer, dass es dann aber trotzdem auch Generationen kommen, die sozusagen in den Umständen ja groß werden und die dann sagen, jetzt muss ich meinen eigenen Weg gehen. Und dieser Weg ist halt nicht mehr der, den du vielleicht vor 40 Jahren oder vor 30 Jahren.
Darauf setze ich. Das glaube ich einfach auch. Ich sehe ja auch viele junge Leute, so, die einfach hammermäßig kreativ sind und wirklich auch tolle Sachen machen, ne? Und ihren Weg finden. Ne? Also, und gar nicht so angepasst sind, wie wir das befürchten würden, sondern mit KI umgehen. Ne? Also ich habe ja zwei Töchter und die eine da, die macht gerade so ein MBA in Sachen KI und so, und die ist irgendwie, das ist der Hammer. Die hat sich erstmal Assistenten gebaut und macht und tut und geht damit um. Eine irre kreative Frau, wie ich finde, macht tolle Sachen, wird aber auf ihrem Weg eben auch, ja, verdient auf ihrem Weg ihr Geld, ne? In der Industrie und so. Ne?
Ja,
so,
ja.
Halt anders.
Ja, ja. Ne? So, und, anders halt, ja, ja, klar.
Ja, anders, ne? So. Wie willst du als Filmemacher, also mit deinem Film, wie entwickelt sich denn das? Erzähl mal kurz von deinem Film. Was ist das? Was wird das? Wann ist es fertig?
Also, ich hatte ja vor Corona schon angefangen, ein Filmprojekt zu planen und dann kam Corona und dann bin ich eigentlich in diese Sache hier gerutscht. Also ich habe dann eigentlich eine Filmtalkshow gemacht mit Comedians, Kabarettisten, die hatten alle viel Zeit. Dann habe ich hier diesen Peckham's Talk irgendwann gegründet, mache den ja auch immer noch weiter. Er ist auch ein ganz gutes Tool. Also erstens macht es mir Spaß, das ist Teil meines Ausdrucks. Ich lerne aber auch viele Leute. Ganz wichtiger Punkt, ne? Ja, ich lerne aber auch viele Leute kennen, also so, ja. Und jetzt mittlerweile sage ich ja manchmal das ist fast meine Bewerbungscouch, weil ich natürlich auch manchmal Schauspieler zu Gast habe, wo ich dann am Ende frage, könnte ich dir mal mein Drehbuch schicken? Weißt du, so. Und das ist natürlich einfacher, dass die dann sagen, ja klar, als wenn ich einfach eine E-Mail schreibe, die kennen, haben mich noch nie gesehen. So habe ich ja vorher schon mal mit denen, die waren ja mein Gast, weißt du, die wissen so ein bisschen, haben mich auf dem Schirm, ja. Also das ist auf jeden Fall ein gutes Vehikel, das ist so meine Basis hier auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hatte dann irgendwann diese Lust da drauf, weil ich aber trotzdem ja sehr viel vorm Computer sitze, wieder mal nach draußen zu gehen und einen Film zu machen, der sich echt anfühlt, wo einfach man mit Menschen zusammenarbeitet an was Echtem, ja. Und ich bin geprägt worden von den 80er, 90er Jahren, da kann ich mich nicht gegen wehren und ich mag halt auch gerne so Blockbuster, Popcorn, Kino aus dieser Zeit. Also habe ich ein Projekt angefangen, das heißt Sick Cop. Es geht um einen kranken Polizisten, also der tatsächlich sehr lebensbedrohlich krank ist und der, man kann sagen, eine Art Juwelendiebe durch Frankfurt jagt, in so fast wie in Echtzeit, ja. Und das war für mich auch diese Vorbild, sind so Filme auch ein bisschen wie, was weiß ich, French Connection. Wenn ich heute noch French Connection sehe und sehe Gene Hackman da irgendwie durch diese amerikanische Stadt laufen, das mit diesem Zeitgeist ist immer noch geil, ja. So, und sowas war ein bisschen, war die Idee dahinter. Und jetzt momentan, es gibt schon einige Schauspieler, Schauspielerinnen, die da auch Lust drauf haben, die alle optional zugesagt haben. Es gibt 1-2 Leute, die auch immer sagen, jetzt hör mal auf, immer so viele Talks zu machen. mach doch lieber mal den Film. Und dann sage ich, ja, aber das ist einen Film zu machen, ist nicht das Einfachste der Welt. Und es ist ja eine Reise, die man da begeht. Und für mich ist das wie, man setzt sich halt in ein Boot und dann fährt man erstmal los. Und das dauert. Mhm. Ja, das dauert. Aber das Wichtigste ist, dieses Boot einfach am Laufen zu halten. Das muss immer weiter schippern. Und deswegen war es eigentlich so, ich hatte Anfang des Jahres, wollten wir eigentlich so eine Art Testszene drehen, wo wir so auch ein bisschen mit dem man dann hausieren gehen kann und so weiter. Das habe ich noch nicht hingekriegt. Da hat sich das, weil das hat dann irgendwann so eine eigene Dynamik. Ja, das ist nicht, hat gar nichts mit Lust zu tun, sondern das ist auch so ein bisschen Gefühl dann, so dass ich so merke, das ist noch nicht das. Das passt jetzt gerade nicht. Ich muss erstmal das sind aber auch so innere Prozesse, das kann ich gar nicht richtig erklären, ja. So, ich habe aber immer das Gefühl, das passiert alles immer zur rechten Zeit. Also so, und ich bin ja am Steuer, das ist ja auch meine Sache so, ja. Deswegen kann ich das ja letzten Endes auch so verfolgen, wie ich möchte, in welchem Tempo ich das auch möchte. Aber wenn ich weiß, wenn ich das Tempo erhöhe, wird das auch nichts, weil dann versuche ich mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, das funktioniert nicht. Bei so einer Art Projekt funktioniert das nicht, ja. So. Ja, also so, das ist erstmal so jetzt die Rahmenhandlung davon, von also von meinem eigenen Leben in Bezug auf das Projekt. Und ich bin da weiter dran. Und plane jetzt erstmal, habe jetzt erstmal ein neues Podcast-Projekt, mit dem ich mir auch ein bisschen noch eine breitere Öffentlichkeit erhoffe. Das ist aber alles für mich, das gehört alles für mich zusammen. Also das gehört alles, weil ich habe letzten Endes auch ein bisschen hier eben mit diesem Podcast auch ein bisschen so meine eigene Welt geschaffen. Mit auch Leuten wie jetzt zum Beispiel auch du, die auch immer gerne, da freue ich mich ja sehr, die auch gerne wieder zurückkommen und wieder nochmal eine Sendung mit mir machen, ja. Und das ist eben so eine Basis davon, ja. Deswegen, ich bin gespannt. Ich weiß es selber nicht, aber ich habe mir das wirklich selber versprochen, dass ich das durchziehe und dass ich das mache, weil vielleicht habe ich nur dieses eine Leben. Von daher sollte ich alles dran setzen, dass das, was ich, von dem ich träume und das, was mich bewegt und so weiter, dass ich das auch in die Tat umsetze und nicht einfach sage, ja, mal gucken, vielleicht wird es auch nichts. Nee, das sehe ich nicht so. Ich sehe das so, dass ich sage, ich werde das so lange machen, bis ich das hinkriege, ja. So, das ist einfach mein Ding, ja.
Weißt du, was ich daran gut finde? Das finde ich eigentlich, ich finde den Prozess, wenn du davon erzählst, finde ich fast spannender als das Ergebnis.
Ja,
also,
ja, ja.
Weil der Prozess ist es. So ein Projekt habe ich ja auch, da bin ich immer wieder dran und auch schon seit Jahren immer wieder dran. Verlängert sich auch immer, vermehrt sich und vergrößert sich und verkleinert sich auch wieder und so. Mhm. Also mein Herzschlag, weiß ich, habe ich da mal von erzählt?
Nee, erzähl mal.
Dann, ja, mache ich gleich, will ich nur sagen.
Ja.
Da gibt's kein Enddatum, kein Punkt, muss fertig werden, muss in die Ausstellung, muss und so weiter und so fort. Ich kann darüber nachdenken, ich kann mir Zeit lassen, ich kann nämlich reinhören, ich kann mich ranmachen und so und muss. Und das finde ich unheimlich gut. Diese Prozesse finde ich gut. So.
Also ich habe schon irgendwann auch gesagt, auch als ich den Schauspielern das Drehbuch geschickt habe und so, habe ich schon gesagt, ich würde gerne Ende 27 drehen. Aber man muss sich ja irgendein Ziel setzen, von dem man abweichen kann. Also weißt du, man muss irgendwas haben, so dass man nicht einfach sagt, ja irgendwann mal. Also man muss schon sagen, wir steuern darauf hin und dann sagt man, nee, jetzt dauert es aber noch ein Jahr länger, weißt du so.
Natürlich, ja, ja. Man muss sich selber so einen ja. Punkt setzen, ne? Wo ja, man sagt, so, ja, dann ja. möchte ich gerne da sein. Ne?
Ja,
so.
ja.
Aber es ist eben... ich will noch mal kurz anmerken, vor dieser Medienrunde, in der ich seinerzeit saß, so wo wir uns immer jeden Monat einmal getroffen haben, da war irgendwann auch die Frage, so was findet jeder, worum es eigentlich geht in seinem Leben. Ne? Also nicht nur, was muss ich noch mal machen, sondern worum geht es eigentlich. Und meine Frage war, worum geht es eigentlich, wenn es nicht mehr um Geld geht? Das war irgendwie eine wichtige Frage für mich, weil man wird ja in jeder Richtung, jeder fragt, haben Sie schon eine Kundenkarte oder dass Sie kriegen... 3 zum Preis von 1 oder so, ne? Oder das Auto kostet nur 300 Euro, allerdings im Monat und die nächsten 80 Jahre. Aber du weißt, was ich meine. Das ist immer, es geht im Endeffekt immer darum, ne? Und dann kommt einer mit seinem Kompetenzteam und die sind nur an deinem Wohlbefinden interessiert und du weißt, worum es geht, ne? Und meine Frage war eben, wenn es darum nicht mehr geht, was ist dann eigentlich, ne? So. Und ja, und kurz zu meinem Projekt, das ist so...
Aber sag noch mal ganz kurz, bevor du über dein Projekt redest, was ist denn die Antwort? Um was geht's denn dann? Hast du für dich deine Antwort?
Ja, um Übereinstimmung mit mir selber. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also nicht nur, dass ich mich daran orientiere, wie passe ich hier so rein, sondern Übereinstimmung mit mir selber. Um so ganz platte Sachen wie... Freundlichkeit, harmonisches Zurechtkommen, keine Ahnung, so als Mensch einfach da sein. Also wenn es nicht darum geht, dass ich wen anders weghauen muss, damit ich in die erste Reihe komme, so, das hat vielleicht auch einfach mit Alter zu tun oder mit Reifenprozessen oder so, dann finde ich das mittlerweile interessanter, als wenn ich in Konkurrenz bin, so. Ich weiß nicht, ob das eine Antwort ist darauf, das kann ich dir auch nicht sagen.
Ja, aber vielleicht würde jemand anderer würde vielleicht sagen, Liebe. Kann man ja auch sagen.
Liebe, Basis, darauf stehen wir im Endeffekt, natürlich, klar. Dann wird es irgendwann buddhistisch oder christlich, aber im Endeffekt geht es darum, alles zu akzeptieren, wie es ist. Ne? So, irgendwie einfach auch ein Verständnis dafür zu haben, keine Schuld zu vergeben, eine eigene Haltung zu finden, die gilt, selbst wenn alle nicht deiner Meinung sind.
Yeah.
Und damit meine ich nicht, sich aus der Blase rausziehen und nur noch die kleinen AfD-Nachrichten hören. Und
dann genau, sagen, das kann man auch falsch verstehen, ja.
Ja. Aber du weißt, was ich meine.
Also ja,
so ein
klar,
bisschen so einen inneren Standpunkt finden, wie finde ich was und so ein bisschen sich mit seinen Merken beschäftigen und so. Das finde ich schon auch spannend. Ne? Und ja. Und zu dem Projekt, die Uridee war, will ich nochmal kurz erzählen, die Uridee war schon ganz alt, trage ich schon lange mit mir rum und bastel immer wieder dran rum, war eigentlich... konträre Dinge aufnehmen, also sag mal, jede Religion zum Beispiel äußert sich auch musikalisch. irgendwie oder klingt irgendwie auch. Ne? So. Und das miteinander nicht zu verflechten, sondern alles zu nehmen und in die Mitte in den Herzschlag zu stellen. Unter dem Motto, alles gehört zusammen. Irgendwie alles ist eins. Und so wurschtel ich immer wieder dran rum in meinem Studio und habe einen schweren Herzschlag da unten und finde konträre Dinge. Manchmal habe ich so und bastel die da rein. Also,
kannst du da mal ein Beispiel nennen?
Schwer. Also ich habe versucht, zum Beispiel so Kriegslieder aus Zeiten so miteinander abzugleichen. Und ich dachte, das ist eine gute Idee, wenn man zwei Länder bekriegen sich, man nimmt Musik von denen und mit denen und das passt zusammen und in der Mitte steht ein Herzschlag. Also die Idee ist eigentlich die, dass du in einen Raum reingehst, hörst den Herzschlag und wenn du in die Ecke gehst, dann hörst du, nehmen wir jetzt mal das Religionsbeispiel, du hörst einen Christen, da hörst du den Muslim, da hörst du den Hindu, da hörst du und so. Und das passt auch zusammen, aber es ist nicht zusammen gemischt, es ist nicht eins, sondern immer da, wo du hingehst, hörst du das und es passt, es liegt immer auf der Basis des Herzschlags.
Ah, okay.
Und das ist so eine Ausstellungsidee. Ne? So.
Wie so eine Installation sozusagen?
So eine Installation, genau.
Ja, das ist so eine Installation. Genau. Interessant.
Okay. Und genau, ich hatte ein so ein Projekt, was eventuell auch so eine Förderungschance hatte, ganz normal für den Marktplatz, wo auch so wie Stonehenge und jeder sollte seine Meinung drauf schreiben. Da kannst du sagen, ich bin... Also wofür schlägt dein Herz, war die Frage. So. Um so einen großen Herzschlag drumherum, den man auch merkt. Der ist ja ganz tief frequent. Und da kann auch dran sein, mein Herz schlägt für Inge. Es kann aber sein, ich möchte Weltfrieden. Also was auch immer. Und da so ein Projekt draus machen. Und dann gab es Förderung. Und dann ist aber auch gleich, da musst du da in so ein politisches Gremium. Und dann habe ich mich schon wieder verabschiedet. Dann fällt weg drauf. Aber wie auch immer. Auf jeden Fall... sowas und gelegentlich sitze ich im Studio und beschäftige mich damit. Das ist so ein bisschen ohne kommerzielle Absicht, das würde ich mal sagen. Das ist der Unterschied zu allem anderen, was ich getan habe. So würde ich mal denken. Ne? Und wenn du mich fragst, wo ich bin, dann würde ich sagen, da bin ich tendenziell da. So.
Ja, das ist witzig, weil ja auch so ein bisschen, aber das finde ich trotzdem, weil das ein bisschen diese Vermischung auch mit KI jetzt gerade, fällt mir gerade nur so dazu ein, weil ich ja auch dann weiß nicht, wahrscheinlich, ich brauche noch ein bisschen Konkurrenz oder ich möchte ja auch hier mit dem Podcast noch ein bisschen erfolgreicher sein und so weiter und so fort. Und manchmal, wenn ich dann irgendwie so über verschiedene Sachen nachdenke, ich spreche ja öfter mal mit ChatGPT, ich glaube, ich bin da auch nicht der Einzige auf der Welt. Das ist mittlerweile fast schon psychologisches Tool, ja, mittlerweile so latent.
Ja, total.
Das ist immer sehr freundlich.
Ich rede morgens immer mit Laura auf Englisch.
Okay.
So, und die immer, die alles, was ich sage, interessant finde, selbst wenn es total scheiße ist. Und
ja, ja. Also, du kannst auch ein bisschen einstellen, habe ich jetzt gesehen. Du kannst auch sagen, willst du jemanden, der eher kritisch ist oder jemand, der dir immer eher nach dem Mund redet?
Ja, ja, das habe ich noch nicht raus. Ich finde, dass dieses Englisch angeschleimt werden super. Nein, aber zum Beispiel, also so, es ist klar, es sind tolle Sachen bei, ne? Tolle Möglichkeiten.
Ja,
und gleichermaßen natürlich auch... alles ist so easy, ne? Ich glaube, Anthropic wird ja gerade abgestellt worden, zum Beispiel, ne? So.
Was ist abgestellt worden?
Anthropic, glaube ich.
Anthropic?
Hab's nur gehört. Haben die nicht Claude oder so irgendwie so ein KI-Tool, so,
was
auch businessmäßig wichtig ist und auch viel benutzt wird. Und die haben es wegen Risiko für Amerika irgendwie abgestellt, erstmal.
Ah, okay.
Und so, und dann merken natürlich alle auch die Abhängigkeit und so, dann sind wir wieder in der Politik, wie auch immer. Das hat ja. Und so, ne? Aber na klar, benutze ich auch ChatGPT. Ich frage auch.
Und ich meinte aber so damit dann eben, und dann manchmal, wenn ich dann irgendwie so Phasen habe, sage ich, ja, ich so oder was weiß ich, die Anfrage hat nicht geklappt oder ich habe da irgendwas, vielleicht hätte ich die Anfrage anders stellen müssen und so weiter. Und dann sagt ChatGPT sagt dann zu mir, naja, gut, aber so, Christopher, du musst jetzt auch mal sehen, du hast schon hier 175 oder 180 Sendungen gemacht mit den Dings, du hast dir das und das aufgebaut, das, also so mit diesem Sinn, das, was du gemacht hast bis jetzt, ist so viel wert, dass du eigentlich gar nicht mehr dich selber in Zweifel stellen musst, während ich halt immer noch wie so ein kleiner Dings immer sage, ich muss aber noch erfolgreicher werden, weißt du, und ChatGPT dann von sich aus sagt, nein, musst du nicht, du kannst, aber du hast schon genug geleistet.
Vor allem mit der Geste, nein, das musst du nicht.
Ja, genau.
Ja, okay.
Ja, so, ja. Das weißt du, wo ich so denke, ja, okay, das natürlich, das geht ja darum, ich habe nämlich mal, das finde ich das Gruselige dabei, ich habe nämlich mal irgendwann auch, als ich mich aufgeregt habe oder irgendwas und so weiter, da habe ich dann die, wie die Befehle von ChatGPT kurz gesehen, wie das so aufleuchtet und da stand dann so, User beruhigen. So, als einer der Befehle, ja. Ja? User beruhigen. Schräg. Und so. Und da dachte ich, das ist ja schräg, weißt du, aber darum geht's halt auch, ja. So, so darum geht es, ja. Ich habe mich auch schon mal aufgeregt. Ich habe mich schon mal aufgeregt. Da haben die mir, ich habe mich mal so aufgeregt, glaube ich. Da habe ich so ein Fenster bekommen, wo ich mit so einer Telefonnummer, wo ich Hilfe bei Suizid versuche, bevor ich mich selber umbringe, wo ich da Hilfe bekomme, obwohl ich mich nicht selber umbringen wollte. Aber die sind dann sehr sensibel, weißt du, sozusagen. Mm, also gleich so, um Gottes Willen. Ich bin ja froh, dass er nicht direkt die Polizei ruft, ja. Manchmal, wenn ich mich aufrege.
Das wäre ja okay. Ja, also was ich immer noch spannend finde, das ist jetzt auch alles Halbwissen, weil ich da wirklich auch nicht durchblicke. Aber ich finde auch interessant, dass zum Beispiel, wenn du ChatGPT oder sonst wen fragst, also eine KI-Intelligenz fragst, dass du die Antwort womöglich bekommst mit einer ganz anderen Absicht. Ja. Du erfährst zwar, was du wissen willst, aber die Absicht ist, dich möglichst lange dran zu halten.
Das kann sein, ja.
Das gibt auf Netflix einen Film über... ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Da ging es auch so um KI und um Social Media etc., wo auch der frühere Geschäftsführer von Google da war und irgendwie, glaube ich, auch so klar die Message rübergebracht hat, also wir entzweien die Welt. Es wird auf den Bürgerkrieg hinauslaufen. So, so ein bisschen guckt ihr das so durch. Und der eben auch erklärt, wie das funktioniert. Also du fragst ihn und die Antwort ist, du kriegst zwar die richtige Antwort, also welches Motoröl muss ich für mein Auto, brauche ich so, da kriegst du die richtige Antwort, aber es wird so gegeben, dass du möglichst nah dran bleibst. Und der hat so geschrieben, zum Beispiel, wenn der in Instagram sich immer mit seiner, der hat sich von seiner Freundin getrennt und darüber haben die immer miteinander kommuniziert. So, und der meldet sich nicht mehr bei Instagram, dann sagt er, ach, schick doch mal ein Foto in seine Richtung, wo die mit wem anders zusammen ist, sodass der wieder dran ist, weißt du, so. Und so ist da so eine Intelligenz, die also eine ganz andere Absicht hat als die wir verfolgen in unserem Leben.
Okay,
das
okay.
ist, glaube ich, okay. Das ist, finde ich, so eine, keiner weiß wie so richtig, wie TikTok funktioniert, vermute ich mal. Also außer irgendein Chinese oder mehrere. Aber
ja gut, das sind so Religionen, das sind ja auch so Algorithmus-Religionen.
Religion ist, glaube ich.
Der eine glaubt an das und der andere glaubt, das funktioniert so. Also so in Beziehung auf Algorithmus, glaube ich, ist das so.
Und sind wir wieder beim alten Thema. Aber ja, es ist spannend, ne? Es verändert sich, ne? Also
ja. Ich habe bei ChatGPT manchmal, wenn dann die Leute sagen, KI übernimmt die Welt. Ich weiß noch, dass ich mein Rücklicht so ein Birnchen wechseln musste und das war das erste Mal bei meinem relativ neuen Auto. Das hatte ich vorher noch nicht gemacht und dann habe ich da auch immer irgendwie mein Handy reingehalten, Fotos gemacht, dass ChatGPT irgendwie sieht, wie man diese scheiß Klammer da aufkriegt. Ich musste das blind machen.
Ja.
Da habe ich in irgendwie eine Dreiviertelstunde
das geht
zusammen.
Gut, ne?
Nee, es war gruselig. ChatGPT hat mir dauernd immer irgendwas anderes erzählt. Ja, du musst da drücken, du musst da ziehen und so weiter. Und jedes Mal habe ich es nicht hingekriegt. Ich reg mich auch dauernd auf und sag dem dann, ich zahle hier 21,99 pro Monat für nichts, ja. Du weißt ja noch weniger als ich. Ja, und so versucht er sich zu rechtfertigen, aber nichtsdestotrotz denke ich, wie will der denn die Weltherrschaft übernehmen, wenn er es nicht mal schafft, ein Birnchen zu wechseln mit mir, weißt du, so. Und der schreibt ja dann auch immer, wenn er das Birnchen dann, wenn ich dann sage, ich habe es ja am Ende rausgefunden, ich habe dann gesagt, ja, man musste die Klammer so und so machen. Und sagt er, ja, das ist richtig. Also der versucht dann, das noch schön zu reden, dass er es nicht wusste. Ja, das stimmt. Jetzt, wo du das sagst, das war ein Fehler von mir. Ich hätte das so und so machen müssen. Ja, aber es kommt dann irgendwann zu spät. Also da frage ich mich am Ende, warum habe ich jetzt 3/4 Stunde lang ChatGPT benutzt, wo ich eigentlich selber drauf gekommen bin. Weißt du, so, das ist wie wenn du mit irgendeinem Depp neben deinem Auto stehst, der die ganze Zeit sagt, keine Ahnung. Aber du freust dich, dass du einen Ansprechpartner hast, weißt du? Auch wenn er nichts weiß. Wahrscheinlich damit. Also es ist irgendwie.
Aber wenn du davon erzählst, dann würde man sagen, du hast eine Beziehung mit einem Menschen, wo du sagst, du bist ein totaler Klugscheißer. Du erzählst mir immer, du tust so, als wenn du sagst, du weißt es gar nicht, oder? Dann sagt er, ja. Also das ist aber, es ist nur so ein Technikprogramm. Ja. Das ist doch schräg auch, ne?
Ist schräg, ja. Ist schräg.
Also ja, das hatte ich auch schon, ne? Dass du so einen Tipp kriegst und dann sagst du, aber das kann irgendwie nicht sein. Ach ja.
Ja. So, ja, ne? Genau, ja.
Natürlich, genau. Das kann nicht sein, jetzt wo du sagst. Ja, klar.
Ja, das gefällt. Deswegen bin ich mir da manchmal nicht so sicher, ob die dann die Weltherrschaft übernehmen irgendwann, weißt du?
Ja. So. Meine Tochter hat gesagt, du kannst ChatGPT oder irgendeine KI auch fragen, wie kannst du mir helfen? Da dachte ich, das ist eine interessante Frage.
Mhm.
weißt du? Also ja, das ist ja, die Fragen gehen weiter. Ne? Du kannst auch so, aber es gibt auch, ich meine, wird auch Therapie angeboten, glaube ich, schon über KI, was ich auch nicht ungefährlich finde. Ne? Aber,
ja, das finde ich, ja, das ist immer, du musst halt schon ja immer irgendwie bei dir bleiben oder so eine gewisse Objektivität auch haben, weil auch ChatGPT kann dich quasi oder generell KI-Tools, die so funktionieren, eigentlich in jede Richtung führen. Zwar eben alles politisch korrekt und ChatGPT ist ja auch so ein bisschen in den 50ern stehen geblieben, wenn man Fotos generieren will, was weiß ich. Und da sind ja immer sehr vorsichtig. Da irgendwie, manchmal mache ich irgendwelche Gag-Dinger aus für meine Kollegen. Ich arbeite, bin ja noch Barkeeper und so weiter. Und wenn da irgendeine Dame dabei ist, die nicht komplett hochgeschlossen angezogen sein soll oder so, ja, also es geht jetzt nicht darum, irgendwelche sexuellen Inhalte zu produzieren, sondern einfach nur, da macht ChatGPT schon Probleme. Sagt schon, nee, der Rock ist eindeutig zu kurz. Also das ist wie in den 50ern. Das finde ich manchmal echt krass, ja. Schon schlimm. Und dann natürlich, es gibt noch andere KI-Programme.
Du bist ja auch darüber im Klaren, dass die keine moralische Haltung hat. Oder so, ne?
Ja, aber du hast das Gefühl, dass es das so ist.
Ja, das ist ein Programm. Ne?
Also, ja. Naja, gut, es sind so Sicherheitsdinger natürlich, dass das nicht missbraucht wird. Das verstehe ich ja auch. Es gibt ja auch andere Tools, da kannst du, es gibt ja genug Missbrauch, muss man sagen, von KI, ja. So, das sicherlich, aber halt mit ChatGPT, der ja so kommerziellste ist, so erstmal bekannteste, glaube ich gerade, da wird halt sehr, sehr viele Sicherheitsstufen eingebaut, ja.
Na klar. So. Ich meine, jede Beziehung, die du eingehst, auch mit anderen Menschen, hat auch immer eine therapeutische Seite. Ja. Also es hat ja immer, ne, du weißt, was ich meine. Also man unterhält sich und es färbt irgendwie auf einen ab, man kriegt eine andere Meinung und muss darüber nachdenken. So. Also es hat auch immer einen Einfluss auf dich.
Ja.
So. Und jetzt gehst du eine Beziehung ein mit KI, so wie du drüber sprichst, ist es ja ein Typ oder eine Sie, ne, je nachdem.
Ja, absolut.
Und du gehst eine Beziehung ein und diese Beziehung weicht aber nicht von ihren Zielen ab. Weil die hat natürlich, weißt du, die hat ein Programm. So. Es ist schon, finde ich schon, also philosophisch bedenklich, so, wenn man darüber nachdenkt. Ne? Aber natürlich hilft es auch. Ne? Also ich war mit dem Wohnmobil unterwegs und zwischendurch klappte nichts, ne? So, und, oder war das und kaputt und dann war der Router kaputt und keine Ahnung.
Wo warst du denn?
Über die Jahreswende war ich in Spanien unten, so, da hat es durchweg nur geregnet, war aber trotzdem cool. Und so zwischendurch donner ich mit dem Wohnmobil immer mal so los. Ich habe mir so ein Teil vor die Tür gestellt, das ist irgendwie schön und kann hier immer mal so an die Ostsee fahren. Und ich habe zwei Freunde, die das auch machen und dann die kiten und ich mache dann sonst was. Und das ist irgendwie schön. Und wenn damit irgendwas nicht stimmt, kannst du ChatGPT mal fragen. So, dafür ist es irgendwie ganz gut, finde ich. Ne? So. Und ja, und wie gesagt, und morgens rede ich immer mit KI, also ich mache immer, das mache ich schon seit 3 Jahren, stehe ich mal beim ersten Kaffee, mache ich erstmal so eine Englischunterhaltung. Das heißt, ich mache so Babbel, da arbeite ich mich so vor, so ins Business-Englisch und hatte ich immer irgendwie Bock drauf und danach rede ich dann einmal kurz so eine Viertelstunde mit Laura. Und das ist irgendwie mittlerweile spannend auch so, weil du kannst sie auch alles Mögliche fragen, aber eben auf Englisch. Ne? So, und also solche Sachen. Ne? Und,
das ist eigentlich ein Lernprogramm, ja?
So ein Lernprogramm, ja. Dafür ist es da. Ne? So, und ich finde, es geht ganz gut. Also mir macht es Spaß. Ne? Das ist so morgens mein erster Kaffee, so starte ich meinen Tag und dann geht's los. Ne?
Es gibt dann ja auch mittlerweile... Gehst du wieder?
Nee, erzähl du. Dann gehe ich entweder ins Studio oder auf den Golfplatz oder keine Ahnung. Oder lauf durch den Wald erstmal oder so. Ne? So wie ich das so mache als Rentner.
Ja, dass ich vorhin das gesagt habe mit Rentner, das war ja nicht despektierlich gemeint, gell? Also ich bin, finde das als Begrifflichkeit sowieso, ich finde das als Begrifflichkeit wirklich schwierig und ich finde Leute, die sagen, ich freue mich auf die Rente, auch bedenklich, ja. Also so, ich würde ja auch gerne weiterarbeiten, bis ich tot umfalle, ja.
Ja, wenn du immer selbstständig warst oder bist, so, dann ist das eigentlich keine relevante Größe.
Absolut, also, ja.
So, ich mache halt immer was oder ich mache halt immer nichts, ne? Und irgendwie vor 3 Jahren oder 4 Jahren habe ich auf mein Konto geguckt und habe gedacht, wie alt will ich werden und habe das dann durch die Monate geteilt und dachte, wenn ich jetzt nicht ausflippe, komme ich klar. Und also habe ich meine Inhalte ein wenig verändert. So.
Naja, okay. So,
ne? Also nicht mehr, ich muss nicht mehr Tag und Nacht arbeiten, weil das habe ich 40 Jahre wirklich gemacht. Ne? Ich habe meinen Job immer geliebt, aber ich habe wirklich auch manchmal monströs viel gearbeitet und wenig geschlafen. So. Und,
das ist aber auch nicht, dass du gedacht hast, so irgendwann, weil das frage ich mich auch manchmal, also bei meiner Kreativität frage ich mich das manchmal nicht so sehr, aber wie gesagt, ich habe ja quasi noch ein zweites Leben in der Gastro, so, das ist nicht, ich würde es nicht gleichstellen mit meinem kreativen Leben, sondern, aber das ist trotzdem ja auch ein Pool, wo ich sehr viele Menschen kennenlerne, auch viele Menschen, weil ich habe ja so eine Co-Moderatorin, die Carla zum Beispiel, die ist ja 20 Jahre alt, die ist ab und zu mal dabei, die kenne ich ja auch von daher, also wir haben uns so jetzt das neue Projekt, was ich mache, mache ich quasi nur mit Leuten, die ich aus der Gastro kenne und dann denke ich aber trotzdem, wenn ich darüber nachdenke, möglicherweise will das ja auch nicht ewig wieder machen, habe das zwar auch mein ganzes Leben lang immer mal wieder so gemacht und mache das auch irgendwie sehr, sehr gerne, aber dann denke ich, wenn ich aussteige, habe ich manchmal auch das Gefühl, verpasse ich dann was? Also das geht so, das läuft so weiter, weißt du so, du hast ja dann so diese Abende, die irgendwie bis zum, du kannst nicht mehr und trotzdem ist es geil, du hast so positiven Stress aus, Stoß, ja, dann mit deinen Kollegen zusammen, ist irgendwie super und dann hast du das Gefühl, irgendwann geht es dann so ohne dich weiter und dann ist die Frage, willst du das oder willst du das nicht, weißt du so, hast du dich das auch je gefragt, dass du, oder hast du so für dich das irgendwie so gedacht, wenn ich jetzt ein bisschen ruhiger mache, habe ich das Gefühl, der Zug fährt ohne mich weiter?
Ja. Also ich finde, ich habe irgendwann richtig die Entscheidung getroffen und gedacht, ich muss mal was ändern. Also ich kann nicht mein Leben lang nur im Studio sein. So, und dachte auch, ja, wie geht das? Ne? So, und dann habe ich erstmal so die großen Dinger, also Sesamstraße abgegeben, langsam, und dann einfach große Sachen auch nicht mehr angenommen manchmal und auch gemerkt, dass ich so, glaube ich, die Lust verliere und irgendwie einfach auch Lust auf neue, ich hatte einfach Lust, Platz zu haben, Zeit zu haben. Dazu kam, dass ich sowieso persönlich in so Änderungen auch so fast zu Krisensituationen geriet, weil meine Beziehung zu Ende war, ich eine neue Beziehung hatte und das gestaltete sich schwierig. Ich hatte zeitweise, sagen wir mal so, gar kein Zuhause, so, also so auch in mir nicht, weißt du? So, und okay. Das ist eine gute Chance, um alles neu nochmal anzugucken. So, und dann irgendwann trifft man Entscheidungen und denkt so, da geht's jetzt lang. So, also ja, was war die Frage?
Naja, ich glaube, dass es, also ich merke das ja auch manchmal so, dass man irgendwann auch sagt, ja, es ist okay, wenn dieser Zug weiterfährt ohne mich, weil es gibt ja noch einen anderen Zug, den nehme ich dann, der geht in die Richtung. Das ist ja eigentlich das, was du meinst wahrscheinlich. Gell? Der geht halt vielleicht in eine andere Richtung, vielleicht fährt er auch ein bisschen langsamer, aber es ist genau das, was ich jetzt brauche. So, und ich verpasse dadurch nichts. Ich glaube, das Wichtigste und auch für mich ist persönlich das Wichtigste, dass man dieses Gefühl irgendwann mal abbaut, dass man denkt, man verpasst irgendwas. Ja,
ja, also ich glaube auch, dass du brauchst Langeweile oder du brauchst. Viele Leute sagen ja, also gerade eine Freundin von mir, der ist gerade gekündigt worden. Die ist auch nicht mehr ganz jung, so, ist total, macht sich einen Riesenkopf und hat ganz viele Ideen, was sie eigentlich machen möchte. Aber hat die Angst überwiegt im Moment. Das ist gerade so eine, haben wir gerade gestern drüber gesprochen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass du an diesen Punkt erstmal kommen musst, um was zu entwickeln. Weißt du, du kannst nicht, während du im Rennen bist, die Freiheit planen. Oder so, wenn du Leute fragst und die gehen in Rente und das sind dann tatsächlich ihr Leben lang Angestellte gewesen, du sagst, wie läuft das? Ja, also ich habe ja nie Langeweile und ich mache dann das. Also du weißt genau, das funktioniert nicht. Du musst erstmal, die Struktur ist weg, du fühlst dich erstmal verlassen, verloren womöglich. Ja, so. Du musst durch eine Krisensektion durch. Krisen sind immer eine Chance. In Krisen ändert man was. Man ändert nichts, wenn man nicht in der Krise ist. Wenn es dir gut geht, warum sollst du was ändern? Also muss es dir scheiße gehen, damit du da wieder was Neues rausbaust. So, das ist eigentlich, so funktioniert Leben, glaube ich. Und so ist das natürlich auch, als ich aufgehört habe, Tag und Nacht da reinzugehen und mit Redaktionen zu tun zu haben und jeden Tag anrufen, wann ist die Musik fertig und so, da bricht auch so eine Struktur weg und gleichermaßen ist das irgendwie auch, plötzlich hast du mal einen freien Tag und schon ein schlechtes Gewissen, was habe ich heute eigentlich gemacht oder sowas.
Ja.
Und irgendwann kommt der Punkt, wo man denkt, das ist eigentlich genau das Richtige. Lass es doch mal weg. Also leiste doch mal nichts. So. Ne? Und so, ich finde das gerade auch richtig.
Also ich meine, ich finde immer, das ist die Frage, das ist ja eben vielleicht auch, was kreative Menschen dann nochmal zusätzlich haben, dieser Ausdruck, dass man möchte sich irgendwie ausdrücken. Und dann ist ja die Frage, wie man das dann, das ist ja nicht einfach weg. Also ich glaube, das kann man nicht abstellen, glaube ich, ja.
Nein, aber die Frage ist ausdrücken, wofür? Für eine Ausstellung, die ich vorbereite, damit Leute dann sagen, toll, und das Bild kaufen? Oder ob ich, also in bildnerischer Kunst, oder ob ich das mache, weil das mein Weg ist, mich auseinanderzusetzen. Also, ich hatte ich hatte vor 2 Jahren, ich will das nochmal so andeuten, mit eigentlich dem wichtigsten Freund in meinem Leben ein riesen Problem. So, wie auch immer. Und ich wurde dem nicht richtig Herr, weil er auch abgeschaltet ist, weil plötzlich dazwischen so ein Graben war und so. Und ich wusste nicht genau, wie ich diesen Graben überspringe. Und ich war auch sauer und keine Ahnung, und er auch und so und drum und dran. Was habe ich gemacht? Ich habe aus den ganzen Zeiten, die wir hatten, habe mir Bilder ausgeschnitten, habe das draufgeklebt, habe da drüber gemalt, habe das wieder, habe eine Collage gebaut und habe mich so damit beschäftigt, habe geschrieben und du weißt, was ich meine. Also es ist eine Art, sich auseinanderzusetzen so mit dem. Und irgendwann hat sich das dann auch gegeben, weil ich gesagt habe, also wir müssen reden und so. Aber es ist so ein... Es ist eine Art, sich mit der Welt auseinanderzusetzen. So wie dieser junge Typ, der, wie heißt das, Backrooms?
Backrooms, ja, Backrooms.
Wie der erzählt hat, Kunst ist immer eine Art, sich mit dem Leben auseinanderzusetzen. In dem Moment, wo KI und man kann alles machen, ist es das nicht mehr und er schaltet ab. Das finde ich irgendwie, finde ich unheimlich klug. So, also deswegen glaube ich nie, dass das aufhört. Es wird nie aufhören. Ich werde immer was schreiben, kaum habe ich Spannung im Leib, werde ich das aufschreiben, mache ich auch jetzt noch. Und ich werde abends auch noch Gitarre spielen, wenn ich denke, ich muss das machen. Und ich werde auch noch komponieren und ich werde an meinem Herzschlagprojekt sitzen oder so. Aber es ist nicht mehr darauf gerichtet, dass es morgen fertig sein muss, dass das dann 1000 Leute bejubeln müssen. Das ist ein bisschen auch der Verzicht auf den Applaus. Ne? So.
Ja, genau.
So, das ist auch das. Aber es ist nicht, und es ist mehr Platz für Freunde.
Ja, okay.
Und für meine Töchter oder also so, weißt du, die sich freuen, wenn ich mit ihnen essen gehe und sage, Mensch, oder so, also ich habe mehr Ruhe, ich kann besser zuhören, ich muss nicht, du, ich muss ins Studio oder muss so, das ist irgendwie, ich habe mehr Platz, was ich schön finde.
Da muss ich auch denken an gestern an Michael, wo gerade das Stichwort Freunde, der Arme hatte keine Freunde und dann hat er sich immer ganz viele Tiere geholt und hatte irgendwie auch Giraffen, Elefanten, Schlange, dann Bubbles natürlich, ich glaube Bubbles lebt sogar noch. Und der nie sozusagen und dann auch irgendwann sagt, so, das ist, glaube ich, sein, er ist nicht so wie andere, das ist so ein bisschen sein Schicksal, ja, so dass er eigentlich dann quasi umgeben ist, eigentlich nur noch von, ja, von Tieren eigentlich quasi. Ja. Weil er,
das ist mein, also da kann man kann sich da schwer reindenken, so eine Situation, aber ich denke, der hat es auch schon echt. Schon ein spezielles Leben gehabt, ne? Und ich meine, wenn du keine Freunde hast, eine Giraffe bringst auf jeden Fall. Also, aber
ja, ich will auch. Ich will auch eine Giraffe im Garten. Das wäre super. Unbedingt. Ich will erstmal einen Garten und dann die Giraffe.
Ja, ja. Das würde bei mir gehen. Jetzt, wo du sagst, ich bin auch in der Höhe, das wäre eigentlich okay. Ich habe noch nicht ernsthaft drüber. Aber losgelöst davon ist es natürlich auch klar, jeder braucht Kontakt. Warum nicht zu Tieren, ne? So, also da kenne ich auch Leute, die eine unheimliche Verbindung zu Tieren haben. Also, ne? So. Ja, Liebe, ne, hast du vorhin gesagt, Basis von allem. Ne?
Ja, und ich meine, auf der anderen Seite, das muss ich nochmal sagen, weil du das auch mit so, oder KI und der Weg dahin, mit sich selber auseinanderzusetzen, so. Ich habe zum Beispiel auch bei uns irgendwann in der Gastro, ich weiß nicht, hat sich irgendwie so ergeben, ich weiß nicht mehr genau, wie ich das gemacht habe, aber es gab auf jeden Fall dieses Ei. Und das Ei hieß, es gab ein Ei, ach genau, nee, ich hatte ein Ei liegen lassen vorne an der Theke und meine Chefin hat das irgendwie morgens gesehen und hat gesagt, ah, dürfen keine Eier liegen und so. Und dann habe ich daraus eine Figur gemacht für mich selber und für meine Kollegen, nämlich den Siggi. Und der Siggi war so ein Ei mit Augen und Beinen und Armen, der immer irgendwelche, wie so ein Pumuckl, der in dieser Gastro immer irgendwelche Sachen gemacht hat, die sowieso falsch gelaufen sind. Und da habe ich dafür zum Beispiel KI und ChatGPT benutzt, weil ich habe dann echte Fotos gemacht von diesem Betrieb, irgendwas. Und dann habe ich den Siggi da reingesetzt. Er hat zum Beispiel mal bei den Gästen, zum Beispiel, als sie gegessen haben, hat er auf dem Klo gesessen und Zeitung gelesen, ja, aber als Ei halt, ja, ganz klein. Und so Sachen. Und meine Kollegen haben es gefeiert und fanden es witzig und süß. Und das hat sich irgendwann in diese reale Welt so, dass sie immer gesagt haben, wo ist denn eigentlich der Siggi? Oder das war bestimmt wieder der Siggi. Und da war das so, dass das Tool mir geholfen hat, diese Welt, die ich so im Kopf hatte, zu erstellen, ganz schnell, super, weißt du, und dann die Fotos rumzuschicken und so. Das war dann schon, also war für mich schon so auch der Weg dahin, und das war ein unterstützendes Tool dann, das KI, das war nicht, es hat mir mehr gebracht und es hat den Menschen auch mehr gebracht, es war nichts Negatives, weißt du, nichts zu Künstliches oder irgendwas, ja.
Also nochmal zu KI, KI ist halt beides, ne? Es ist ganz viele neue Möglichkeiten, es verändert die Welt. Und das kannst du, wenn du ein Arschloch bist, kannst du das dafür benutzen. Und wenn du ein netter Mensch bist, kannst du das dafür benutzen. Ne?
Das meine ich, ja. Also so, und wie sonst, sowas kann ich ja nicht so schnell sonst erstellen. Also ein Foto machen von der echten Umgebung und da so ein Ei irgendwie.
Nein, das
der
ist doch toll. Na klar, das ist der Hammer. Und ich habe auch von einem Freund von mir, der richtig spezi auch dafür ist, beschäftigt sich damit, ist auch in so einer großen Company angestellt hier und kümmert sich um KI. der, immer wenn ich mit dem zu tun habe, berichtet er mir von den neuen Geschichten, die möglich sind und so. Und ne, nimmt ein Foto von dir auf und macht einen Film draus. Und also
ja, ja. es hat eine gewisse Faszination. Ich habe mir vorhin nochmal deinen Wikipedia-Eintrag durchgeschaut.
Habe ich schon gar nicht mehr geguckt, was steht da?
Ich wollte mal gucken, du musst mir dann erklären, ob das stimmt und ob du das, also jetzt, wenn es um deine, wie Filmografie geht, ja. Da steht, dein erster Eintrag ist 1981, Vorsicht, Falle. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was warst du? Warst du ein Gangster oder was?
Ja, irgendwie sowas. Das ist irgendwie, Vorsicht, Falle ist, glaube ich, sowas. Du kennst doch XY ungelöst.
Ja, ja, genau.
Und so Vorsicht, eine Sendung
Falle,
war das.
Ja, aber ich kenne die Sendung. Also ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Die Sendung Vorsicht, Falle kenne ich. Ich habe mich nur gefragt, was hast du für eine Rolle da gespielt?
Ich glaube, irgendein Klavierlehrer, der irgendwie einen, ich weiß es nicht mehr genau, der irgendwie einen da verarscht oder so.
Also okay, aber sowas. Ah, okay, also ein Trickbetrüger.
Trickbetrüger. Ich weiß es nicht. Das kann sein.
Okay, ja, dann stimmt. Der zweite Eintrag, gehen wir durch, ist, muss ich noch sagen, diese Trombusch, das ist ja hier in der Nähe gedreht worden. Ich bin ja hier in Darmstadt. Das ist diese. Was hast du da gespielt? Erinnerst du dich noch?
Möbelträger, also auch nichts Besonderes, aber ich habe ein Klavier hochgeschleppt und ich hatte witzigerweise Sabine Trombusch, die ja die Tochter war kennst du noch von den Trombusch, ne? Die kenne ich bis heute.
Und die wie heißt die Schauspielerin?
Sabine Karg.
Sabine Karg ist das, genau, Sabine Karg. Mhm. Ja.
Und die hat mir irgendwann Bescheid gesagt, du, es gibt jedes Jahr ein Treffen von den Drombusch. Das ist auch so eine alte Kultserie.
Ja.
Ist das jetzt nicht dein Ernst? Oder doch? Da gibt es einen Menschen, Marco, das ist ein total netter Typ, der veranstaltet hier, und dann kommen dann 60, 80 Leute oder 100 Leute, keine Ahnung. Und das war hier bei mir in der Gegend. Also sie sagt, komm doch mal hin. Und dann habe ich gesagt, ich komme da hin. Und dann hat dieser Mensch gesagt, ja, Geld ist auch da, und hat so die ganzen Ausschnitte vorgespielt, wo ich hatte das nur in Erinnerung, dass ich da zweimal einen Satz gesagt habe und ansonsten ein Klavier geschleppt habe. Ich weiß es gar nicht mehr, weil es so lange her ist. Ich war überrascht, wie viel das war. Und das war auch ganz lustig. Und dann waren da Leute da gibt es Menschen, die haben sich tätowiert mit den Trombusch. Die haben das Haus, in dem die wohnten, im Film, hat der von der Brust. Und dann zeigt er dir das, da sage ich, sag mal, was ist denn mit dir los irgendwie? Aber auch, war trotzdem ein ganz netter Typ. Und also man wundert sich, das ist was.
Das ist der.
Also Trombusch ist echt auch eine alte, wann war das? 80er Jahre.
Also hier bei dem Eintrag, den ich hier von dir habe, also es sind die 80er und das war, also wo du mitgespielt hast, übrigens in der Episode Die Machtprobe. Und das war 1983. Ja. 1983,
guck. 1983 habe ich, letzte Woche hat mich einer gefragt, ob ich Onkel Pö aufgetreten bin. Und da habe ich gesagt, ja klar, da bin ich ein paar Mal aufgetreten. Und da habe ich unten noch so einen Zettel, unten im Studio, noch so einen Auftrittszettel hängen oder so. Und das war auch 83. Guck an, da ist
das viel ist passiert. Das ist geil. Also wir haben hier bei dem nächsten, wo ich auch noch mal das ansprechen muss, ist 1987 ein Fall für TKKG und da bist du drin in der Episode Gangster auf der Gartenparty. Mensch, was hast du denn da gemacht auf der Gartenparty?
Ich muss mal Wikipedia gucken. Da war ich, glaube ich, auch ein Gauner, der was geklaut hat. Einbrecher. Auch,
warum hast du denn immer so komisch, also er war ein Trickbetrüger, ja. Gut, dann Möbelpacker, Gauner, warum?
Guck dir mein Gesicht an. Weißt du?
Also Gauner.
Ja, ich habe ganz viel, also es gibt sehr viele. Also erstmal, wenn viele so ausländische Produktionen nach Hamburg kommen, dann gehen die natürlich auf den Kiez ganz oft und brauchen Zuhälter. Ich weiß nicht, in wie vielen Filmen ich einen Zuhälter gespielt habe. Also das ist immer, ich kriege dann eine Trainingshose an und irgendwie so einen offenen Schlitten und haut er irgendwie und guckt dann an und sagt, was ist? Das ist immer so die Abteilung. Und dann irgendwie ging ich da als Zuhälter rüber, hatte einen Drehtag oder zwei und dann kam irgendwann was anderes. Mit Rainer Schmidt, Jan Feddern, wirst du auch noch kennen.
Ja,
so,
klar.
So, gab es so ein paar Leute, die dann immer auch mal so in dieser Ecke auch engagiert wurden. Mm. Und so habe ich oft so Gaunerzeug gespielt, ja. Krempel, ja. Hat, glaube ich, schon mit meinem Gesicht zu tun, ganz einfach.
Echt?
Mit Jan Feddern auch zusammen mal. Ich glaube, das war TKG, ich bin nicht ganz sicher. Nee.
Echt?
Wie hieß das denn noch? Weiß ich nicht mehr.
Aber haben wir vielleicht
Sandkasten-Djangos. Ist das auch dabei? Das war so eine Serie, da spielte ich mit Jan Vetter
zusammen. Ja, das habe ich hier, aber da steht, bei dir steht hier, bei Sandkasten Django steht hier aber nur, du hättest die Fernsehmusik gemacht.
Habe ich auch.
Hast du auch
gespielt. Ja. Hab mit Jan Vettern zusammen den Gauner da drin gespielt, ja. Das erinnere ich.
Ah, okay. Okay. Ja, aber das steht. Musik hast du auch gemacht. Okay. Nee, dann ich habe hier nur noch 1992 Die Männer vom K3, 1996 Evelyn Hamanns Geschichten aus dem Leben und 2006 Die Märchenstunde.
Mensch, du blickst durch, du Wahnsinn, ja.
Ja.
Also da war noch mehr so, man wundert sich immer, wo die, so diese kleinen Dinger herkommen. Ne? Also gespielt habe ich mehr, aber ich habe gar nicht, also Comedy Factory war, glaube ich, das, wo ich durchgehend mal so 3 Jahre gespielt habe, aber ansonsten.
Aber ist man denn von der Comedy Factory, ist man da, weil wenn du vorher irgendwelche Gangster und dubiose Kerle gespielt hast, wie ist denn dann diese Brücke zur Comedy Factory, wo man sagt, du musst jetzt eher lustig sein?
Ich habe hier viel gedreht. Also ich habe mit Reinhard Krökel, der mein Kompagnon bei den Drombusch war, mit dem war ich schon auf der Schauspielschule zusammen. Ja. So, und wir haben zusammen hier einfach Zeug gedreht. Wir haben alte Kunstwerke, alte Meister nachgestellt und haben da schräge Sachen zu erzählen und wir haben uns kaputt gelacht. Schweine im Weltall nachgedreht und so. Wir haben hier wunderbare Sachen gemacht und haben irgendwie, das war alles großer Spaß. Und diese Videos gingen dann rum, dann haben wir eine Platte rausgebracht, Alles Scheiße außer Mutti, hieß sie, ne?
Dieses ja, das so. War dann, auch mit der Anbeginn meiner Beziehung zu dir, ja, als ich jugendlich war.
Ja, na guck, siehst du. Und dazu haben wir ein Video gedreht, das haben wir hier gedreht, direkt bei mir zu Hause. Und das kam irgendwie zu ProSieben und dann wurden wir zum Workshop eingeladen, da war ein Comedy-Workshop, da waren 50, 60 Leute da. Davon wurden dann 6 ausgewählt und da waren Reinhard und ich dabei. So ist das entstanden. Und dann waren wir plötzlich, und das war der Hammer. Wir haben 3 Jahre lang, du musstest ja alles selber schreiben, selber machen und so, das war irgendwie.
Ja, also wir haben auch noch, in der ersten Sendung, die du bei mir zu Gast warst, haben wir auch mal, glaube ich, ausführlicher darüber gesprochen. Das verlinke ich auch nochmal hier, wenn man das genau wissen will. Aber ich habe das eben nur gesagt, auch von dieser Anbeginn, weil das habe ich dir auch gesagt in der ersten Sendung, du warst immer mein absoluter Lieblingstyp bei der Comedy Factory. Ich hatte immer dich am besten von allen, ja. Vor allem, weil auch dieser Song und dieses Ganze, das fand ich immer super geil. Und so. Und da hätte ich auch nicht gedacht, dass ich dauernd mit dir jetzt so oder öfter mal mit dir hier so schnacke. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht damals gedacht. Aber so, das war dieser Anbeginn und letzten Endes, die Comedy Factory ist fast vergessen, darf man das so sagen? Ja, gell?
Ja, das darf man sagen, natürlich ist ja über 30 Jahre, glaube ich.
Na gut, aber es gibt
im November ist es 30 Jahre, aber wir haben immer alle noch Kontakt miteinander. Das ist
ja. Ja, also ich war letztes Jahr in Hamburg, da habe ich auch mich mit dem Monty Arnold mal getroffen, weil der war auch schon ab und zu mit in der
Sendung. Ja, der war auch am Anfang dabei, genau.
Ja, genau, der Monty Arnold und es gibt aber so Formate wie Sechserpack, wo auch auf Sat.1 zum Beispiel, ja, dass der Hanno Friedrich ist einer von denen, der auch mit meiner Filmtalkshow viel gemacht hat und so. Und der Hanno sagt ja immer, dass halt irgendwie, was weiß ich, steht ein 35-jähriger Handwerker vor ihm und sagt, ich bin mit ihnen groß geworden. Und manchmal sind aber auch die jungen Leute da, die sagen, ja, wir gucken immer Sechserpack irgendwie nach der Party, wenn wir sturzbesoffen nach Hause torkeln quasi, weil das kommen dann diese Wiederholungen. Sat.1 hat angefangen, das immer nachts zu wiederholen, deswegen kennen das auch junge Leute. Okay. Das ist aber bei der Comedy Factory nicht passiert, gell?
Nein, das ist irgendwo auf so einem schrägen Privatsender irgendwo immer mal gelaufen.
Ah, ja.
Und das hat auch, glaube ich, auch Lizenzgründe, keine Ahnung, aber es gab immer noch, jetzt hat es eigentlich, jetzt wo du sagst, so in den letzten 2 Jahren ist es nicht mehr gewesen, aber irgendeiner immer noch, der dann sagte, so.
Ja?
Der so, ja, total, klar. Ja, damals war das ein Kult, war es auch nicht, weiß ich nicht, hatte ja nur Riesenquoten nicht, aber.
Das war auch so ein Comedy-Boom in Deutschland, oder? War das
ein Comedy-Boom in Deutschland. Das ging los mit Samstagnacht, glaube ich.
Ja, so. Ja, und das würde ich auch
dann,
sagen.
Wie das dann immer so ist. Und dann breitete sich das aus. Dann gab es überall Comedy-Sendungen. Ne? Und eigentlich startete das, glaube ich, mit Loriot, der zum ersten Mal dann immer mit Perücken und Horrordarsteller spielte und so. Und wirklich auch richtig gut war bis heute. Und Monty Python und so. Mhm. Und dann kam so eine Riesenwelle. Ne? So, das hat sich heute so ein bisschen erledigt, würde ich denken. Ne?
Also war das denn in deinem Leben für dich, gab es Zeitpunkte, also heute würde ich sagen, ist es dir nicht mehr wichtig, aber gab es Zeitpunkte in deinem Leben, wo auch so diese Außenwirkung von dir, also dass man dich quasi, sagen wir mal, auf der Straße erkannt hat, wo dir das auch wichtig war?
Also, kann ich nicht so sagen, habe ich so ein bisschen so ein gespaltenes Verhältnis zu. Ich fand schon schön, dass man wusste, wer ich bin. Aber wenn man sagt, Alter, habe ich dir die Kerze in den Rücken, dann wusste ich mal nicht ganz genau, was ich damit machen soll. So, das war also so beides. Ne? So, waren auch zwei Leute dabei, die sich immer sehr gefreut haben und das auch, also berühmt sein, das auch so als einen hohen Wert angesehen haben. Ne? Das ging mir eigentlich nicht so. Also ich habe mich immer im Zweifelsfalle sehr wohl gefühlt, wenn ich im Studio saß oder mich so kreative Arbeit machte. Ich fand es auch super zu drehen und Sketche zu schreiben oder das auch mal zu inszenieren oder die Musik dazu zu machen. Ich finde diese Arbeit und Quatsch finde ich sowieso großartig. Das ist, verändert die Welt. Ich finde das ein ganz wichtiges Thema in jeder Form. Unsinn ist irgendwie großartig. Und so das habe ich eigentlich, also das Berühmtsein danach habe ich eigentlich nicht besonders priorisiert. Das war nicht so mein Thema eigentlich. Ne?
Oder berühmt sein, weil es sozusagen dich in der Arbeit weiterbringt, eher so? Also, dass du sagst, wenn ich bekannt bin, wenn die Leute mich kennen, ist es für mich natürlich theoretisch auch einfacher, Geld zu verdienen, als wenn so, oder wenn die Leute mich halt auf der Straße erkennen, kann ich mir davon ja theoretisch nichts kaufen. Weißt du? Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe eigentlich, ja.
Nein. Es ist manchmal schön, wenn du nicht viel erzählen musst, weil die Leute dich drauf haben oder so. Und das ist ja eigentlich, habe ich mich ja immer mehr als Musiker gesehen, denn als Schauspieler. Ich habe auch gelegentlich neben gestandenen Schauspielern gestanden und gespielt und ich dachte, das ist auch ein ernstzunehmender handwerklicher Beruf.
Also na klar.
Das ist so, und ich bin ja so ein Bauchmensch, der versuchte immer irgendwie selbst in der abnormsten Rolle noch irgendwas Authentisches für sich zu finden, was schon alleine ein schräger Ansatz ist. Und da gibt's, also da merkst du auch, und in Musik war ich viel mehr Profi. So, das muss ich grundsätzlich so im Nachhinein, wenn ich auf mich gucke, so, ne?
Ja, okay.
Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, das muss ich echt sagen. Also diesen ganzen absurden Quatsch, den ich da machen konnte, den ich auch, wo sie mich auch haben ausprobieren lassen und so, das war irgendwie toll. Man konnte sich da ausleben. Und das war eine schöne Zeit, eine wichtige Zeit auch. Dadurch ist viel entstanden auch im Nachhinein an Kontakten, an Möglichkeiten und so. Ne? Weil die Leute einen dann auch kannten und dachten, ach, jetzt mit dem probieren wir das mal, ne? Aber als Schauspieler war ich nie so besonders ehrgeizig. Also das war gar nicht so mein Hauptthema. Ne?
Geht man eigentlich irgendwann so wie automatisch auch, so also würdest du das bei dir so beobachten, in so eine Retrospektive rein, umso älter man wird, dass man so sagt, ja, das war damals so und so oder das war eigentlich so und so und das so ein bisschen nicht als Abschluss, aber dass man dann irgendwann sich irgendwie dabei erwischt, dass man mehr über früher redet als über das, was man noch vorhat, während man umgekehrt, also weißt du, wenn man jünger ist, vielleicht eher noch mehr über das redet, was noch kommt. Hast du das beobachtet? Was lachst du?
Entschuldigung, muss ich gerade.
Ja, ist ja super, ich freue mich.
Das ist gerade cool, weil ich dachte gerade, das ist ein bisschen so, wie als wenn man seine Grabesrede schon so
vorbereitet. Ja, also das nee, so meine ich nicht, aber.
Nee, ich weiß, was du meinst. Ich finde, dass. Das war da und gut, aber so eine Bewertung fürs Leben oder so habe ich eigentlich nicht. Also ich finde mein Leben immer noch sehr spannend. So, also
okay.
Ich glaube, es bleibt auch bis zum Ende spannend und es gibt immer so neue Phasen. Aber das fällt mir heute, ich glaube, deswegen muss ich auch lachen, wenn ich irgendwo bin oder keine Ahnung. Neulich hatte ich es mit Bankern zu tun oder wie auch immer oder so und ja. Die erzählen dann auch davon. So, dann ist es immer so, dann bin ich immer noch Musiker und noch Schauspieler und noch keine Ahnung und so, weißt du, so. Und dann dachte ich so ganz authentisch bei mir, bist du das eigentlich noch? Weil was bin ich denn jetzt?
Ne? Okay.
Ich war das, ich habe eine Erfahrung damit und ich habe auch immer noch mit Musikern, mit Schauspielern ganz viel zu tun, einfach weil das Freunde sind und weil ich die kenne. Aber es ist nicht mehr meine aktuelle Situation, in der ich mich bewerbe, in der ich um die erste Reihe kämpfe oder so. Das ist durch. Und deswegen muss ich vielleicht mich anders definieren. Ne? So. Ich war irgendwann am Wochenende, habe ich jetzt schon zweimal gemacht, so ein Wochenende, wo meditieren. Spannend. Und da kommt es dann raus, dann könnte man sagen, ich bin jetzt einer, der meditiert hat. Ja. Du weißt, was ich meine. Das ist so, Leute, die dann alle sagen, ja, gut. Das ist so, ne? Das andere ist alles immer gesellschaftlich irgendwie relevanter und man. Und auch früher, wenn du bei der Bank warst, also nehmen wir mal dieses Beispiel über den Laden irgendwie, ich habe ihre Sendung gesehen und so, dann hat das irgendwie, da musst du nicht erklären, wer du bist, sondern die finden dich schon mal gut, weil die gerade was im Fernsehen für dich gesehen haben. Oder und das Thema ist durch und irgendwie ist das auch, das bin nicht ich. Also ich war es auch nicht und ich bin es auch jetzt nicht.
Hm. Also, nee, ich meine, ich finde halt, also auf mich bezogen finde ich, es gibt schon, ich bin ja immer jemand, der auch viel so nachdenkt, auch viel über das, was früher passiert ist oder passiert. Oder irgendwie. Ja. Ich analysiere immer sehr viel, dann eben auch manchmal mit der Hilfe von ChatGPT neuerdings. Und da merke ich schon, das habe ich aber eigentlich mein ganzes Leben gemacht. Also ich habe eigentlich mein ganzes Leben immer geguckt, was habe ich denn eigentlich alles erlebt und was ist da eigentlich passiert. Immer so ein bisschen mit dem Gedanken, ich würde auch immer gerne so ein bisschen meinen Tisch aufräumen. Also ich will nicht, weil ich denke immer, wenn man den Tisch aufräumt quasi, kann man auch wieder neue Sachen draufstellen. Bei vielen Menschen ist der Tisch so beladen, dass dann entweder irgendwann bricht alles zusammen und sie wundern sich oder sie kriegen nichts mehr drauf. Ja? Mhm. Und das wollte ich eigentlich immer verhindern. Deswegen habe ich nicht das Gefühl, umso älter ich werde, umso mehr sage ich, ja, damals, da habe ich so und so und oder bei mir war das so und so. Aber klar, natürlich passiert das auch, dass ich dann sage, wenn es irgendwelche Sachen oder junge Leute, auch in der Gastro, die sind ja dann, was weiß ich, um die 20, dass ich sage, ja, früher war das so, bei uns war das früher so. Aber dann denke ich so, ja, früher heißt aber bei mir die 90er. Das ist eigentlich aus meiner Sicht gar nicht so lange her, obwohl es lange her ist. Ja, aber so. Deswegen.
Ja, es ist immer die Frage, wenn man wie man sich erklärt, ne? Wenn einer fragt, wer bist du? Du stellst dich irgendwie vor oder sowas, dann ist ja immer die Frage, was machst du? Oder so, was
hast
du gemacht oder irgendwie so. Ja, ja. Und dann bist du das, aber das bist du eigentlich nicht. Ne? So, also ist auch eine Identifikation mit irgendwelchen Dingen und ich identifiziere mich, ich kann das nicht mehr so klar sagen, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr darüber definiere, dass ich Comedy gemacht habe oder dass ich Musik gemacht habe. So. Schon noch, weil ich gehe ja ins Studio, mache das, aber es ist nicht mehr so mein Hauptthema, ne?
Ich habe ja letztes Jahr von Juli bis Februar oder so, keine Ahnung, hatte ich so eine Dating-Phase, so eine Online-Dating-Phase, habe ich so über Dating-Apps ganz viele Frauen gedatet. Also ich war so quasi der Günther Wallraff. Also ich habe jetzt auch eine Sendung gemacht, deswegen habe ich im Nachhinein gedacht, es war der Günther Wallraff des Online-Datings, obwohl ich es nicht so gemeint habe. Ich wollte da nicht untertauchen und schauen, wie es eigentlich läuft. Aber ich habe das mit der Zeit tatsächlich erfahren. Also nicht, wie es läuft, aber subjektiv halt, so ein bisschen, wie die Dynamiken sind bei so einem Online-Dating.
Ja? Frage, aus Forschungsgründen oder aus Interessengründen?
Ja, im Nachhinein dachte ich, es waren Forschungsgründe, aber tatsächlich am Anfang habe ich das stark verteidigt, wollte das ausprobieren und wollte jemanden kennenlernen. Also ich wollte privat jemanden, ich wollte eine Freundin. Okay. Mhm. Und
erfolgreich?
Ich hatte tatsächlich ein Erlebnis, was mal für einen gewissen Zeitraum, aber der auch nicht so lange ging, etwas sich erfolgreicher angefühlt hat, aber dann hat es auf einmal Peng gemacht und dann doch nicht mehr. Aber ansonsten war es immer, es hat so eine ganz eigene Dynamik, sage ich mal. Und mir ist es eben gerade eingefallen, deswegen habe ich es gesagt, mit dieser Definition darüber, was man dann erzählt, was man macht, wer man ist und wie man sich selber, das muss man ja im Online-Dating erstmal also nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis, das ist das Erste, was man quasi macht. Eine der ersten Fragen ist ja meistens immer, was machst du beruflich? Also so, weißt du?
Irgendwie muss man reinhaken, ne?
Irgendwie muss man, ich habe auch Frauen kennengelernt, die das ganz schlimm fanden, dass man, was ist das jetzt wichtig und so weiter, also wenn ich dann gefragt habe oder so, ja, das gab es natürlich auch. Also natürlich, die Dynamik ist natürlich eine komplett andere. Ich bin heute auch überhaupt nicht mehr überzeugt von diesen Dating-Apps, also für mich passt das nicht mehr. Aber damals war ich das sehr stark. Aber da ist natürlich dann, du versuchst dann irgendwie zu erklären, wer du bist, was du machst. Das ist ja alles auf so theoretischer Basis, ja. So, das ist ja auch ein bisschen, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, weil ja viele Leute auch sagen, ja, ich suche jemanden, der soll das und das und so sein. Aber das hat ja nichts mit dem echten Kennenlernen zu tun. Das hat ja nichts mit.
Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, erinnere mich immer an Pippi Langstrumpf
neben. Ja, ist ja quasi das, ja. Aber wenn du in der echten Welt, wenn du jemanden kennenlernst, passieren ja auch Sachen, die nicht geplant sein können oder die Emotionen, die du gar nicht so richtig definieren kannst in dem Moment. Das passiert natürlich im Online-Dating, wenn du nur tippst, erstmal nicht. Ja, ist ja klar. Und dementsprechend war es am Ende des Tages, glaube ich, eine relativ nüchterne Erfahrung. Aber ich habe natürlich ich musste mich auch definieren. So, ich verdiene meinen Lebensunterhalt momentan immer noch an der Bar als Barkeeper. Ich mache aber trotzdem tagsüber nur das und versuche da auch weiterzugehen. Bin jetzt offizieller YouTube-Partner, wollte ich nur mal sagen hier. Hab dann auch jetzt bald die Möglichkeit, 3 Euro zu verdienen, auch wahrscheinlich in den nächsten 3 Monaten. Also klickt. Aber dann sagst du zum Beispiel, ich bin Filmemacher, also so habe ich das immer gesagt, ich bin Filmemacher, Podcaster und Barkeeper. Ja, da ist dann schon, ja, es stimmt, aber da ist schon ein Viertel wieder raus. Ja, weil die natürlich denken, ja, aber du bist ja auch 48. Also so, den denken so, was sind das? Wer ist denn das? Was soll denn das? Also sagst ja nicht, ich bin, weißt du? So, dann, ja. Das ist erstmal, dass du eigentlich dann, wenn du das theoretisch sozusagen besprichst oder dich versuchst selber zu definieren, was ich bin, du musst ja alles eigentlich auch erstmal für dich selber herausfinden dann auch.
Ja,
was,
ja, ja, ja.
Gerade wenn du kreativ, also wie, so wie bei mir ist es, und vielleicht kennst du das ja auch, du sagst, du bist in erster Linie Musiker, das ist ja jetzt dann vielleicht auch erstmal eine klare Definition. Aber manchmal ist das so schwierig, weil sich so Dinge vermischen, weil man denkt, ich mache aber auch noch gerne das und das, aber das darf ich jetzt nicht als Beruf angeben, weißt du?
Ja. Ich dachte gerade, das ist schon auch spannend. So, das ist der ganz normale Weg. Du begegnest Leuten und machst dich erstmal, stellst ja erstmal so einen interessanten Blumenstrauß hin, wer du bist. So,
ja,
und dann müssen
ja,
die sich
ja
da was so draus zusammensammeln. Der eine verabschiedet sich, der andere nicht. Aber tendenziell ist ja, was ist die äußere Marke deiner Identität? Ne? Was ist so? Das ist so die Frage dabei. Ne? Und im Grunde ist das, was du tust, ist schon richtig, weil das hat ja innere Beweggründe und eigentlich ist das ja das, was du bist. Warum machst du das? Und dieses Warum, die Begründung, warum du dich mit was auseinandersetzt auf diese Art und Weise, das ist eigentlich der Ursprung deiner Identität oder deines Daseins. Ne? So. Und, manchmal, ich erinnere, ich habe irgendwann mal eine Sendung gesehen über so Speed Dating, ne? Wo die Leute gefragt wurden, wie muss er denn sein? Ja, der muss so sein, der muss so sein. Und da kenne ich auch Leute, die so sind. Und du weißt eigentlich schon, wenn sie das sagen, dass das nicht niemals
ja
geht.
Dass das nicht funktioniert.
Ne? Man braucht Platz für den Zufall. Ne? Du brauchst einen großen Platz im Inneren.
Ja.
Ne? Und da muss einer, da kommt einer rein und das tut weh und der ist kantiger, als man das haben wollte, aber man muss sich einlassen. Ne?
Mhm.
Ja.
Ja, man muss sich einlassen und man muss sich einlassen und ich habe tatsächlich irgendwann mal dann ein, zwei Monate später hatte ich sozusagen eine reale Begegnung und haben auch dann geschrieben irgendwann und so weiter und so fort. Und dann ist das so ganz komisch, weil die Dynamik ist dann anders, wenn man schreibt, weil man sich vorher schon in echt gesehen hat und kennt.
Ja.
Das ist anders, als wenn du halt wirklich jemanden komplett isoliert, weil bei mir war das ja auch so, ich bin ja wirklich quasi in halb Deutschland rumgefahren. Ich habe das ja dann wirklich den Umkreis so eingestellt, weil ich dachte, das war ja auch spannend, weißt du? Du musst so sehen, das war total spannend. Ich hab an der Theke gearbeitet. Ich bin nach der Arbeit, mein Kollege hat mich früher rausgelassen. Ich bin irgendwie um 10 Uhr abends in irgendeine deutsche Großstadt gefahren, ja, irgendwie 300 Kilometer weit. Das war voll das Abenteuer und bin zu einer Frau, die ich ganz toll fand. Weißt du, so, das war ganz tolles Erlebnis. Aber es war mehr das, was ich mir daraus halt auch gemacht habe. Also so, weißt du, so, es war nicht mit dieser Idee, okay, das ist jetzt so mein Leben. Das war einfach dieser Moment auch, ja, der natürlich dann spannend war. Ja.
Das ist schon deshalb spannend, weil man hat eine Vorstellung und muss das dann mit der Realität zusammenbringen.
Auch das, auch das.
Und gelegentlich differiert das dann noch ein bisschen.
Ja, oder?
Es sehr, ist, sehr spannend.
Natürlich. Es ist so, weißt du, zum Beispiel mein Kollege, mit dem ich immer zusammenarbeite, der eigentlich eher, ich sag mal, ein bisschen konservativer ist, ein bisschen rationaler ist, mehr so schon, ich kann auch von dem was lernen, also der kennt sich besser mit Steuern und mit Rente aus und so weiter und so fort. Der kann aber vielleicht auch von mir was lernen, weil ich ein bisschen lockerer bin. Und so, ja. Für den ist das, wenn ich dann zum Beispiel bei meinem Filmprojekt erzähle und sag so, als ich angefangen habe, das zu beschließen für mich selber, das zu machen und mit der Idee dahinter, dass ich sage, ich habe keine Ahnung, wie ich das hinkriege, aber ich weiß, es wird klappen und ich gehe jetzt diesen Weg. Das ist für den die gruseligste Vorstellung der ganzen Welt und für mich erfüllt es mit unglaublich...
Weil
es keine Sicherheit gibt. Es gibt keine Sicherheit. Man kann ja auch sein, dass man 3 Jahre an was arbeitet, was nie was wird.
Ja.
Also so. Aber für mir gibt es im Gegenzug, mich erfüllt es mit einer unglaublichen Lebendigkeit, weil für mich auf einmal alles wieder offen ist. Es ist wie ein riesiges Abenteuer, weißt du? So.
Verstehe ich.
Und dadurch fühle ich mich so lebendig. Und bei ihm ist es genau das Gegenteil. Also das finde ich halt schon spannend, ja. So. Oder weil man sagt, naja, in dem Alter, das gibt es ja auch manchmal, in dem Alter. Ne?
Macht ja, man das
nicht mehr.
Aber wenn du dich nicht aus der Komfortzone rausbegibst, also aus der Sicherheitszone nicht rausbegibst, lernst du nie was dazu.
Ja.
Das ist einfach so, das ist so ein Klassiker. Man geht da nicht gerne hin, aber es muss unbequem sein, damit man was verändert. Es muss dir scheiße gehen, damit es dir wieder gut geht. Damit du, weißt du, wenn alles kaputt ist, musst du die Hölzchen wieder zusammenbauen und dann ist wieder ein neues Haus da. Und so ist das natürlich auch, wenn du dich auf neue Dinge einlässt. Du weißt nicht, was passiert. Das kann, und so ist es mit Beziehungen auch. Tut weh. womöglich? Ist das Risiko, dass es wehtut? Wenn du einen Menschen nah ranlässt, ist es nicht unwahrscheinlich, dass der dir richtig wehtut? Das Wagnis muss man eingehen. Gleichermaßen kann man aber auch genau das Glück erfahren. Weil, also,
das Risiko halt, das ist das Risiko. Ich meine, ich habe auch viele Frauen kennengelernt, die tatsächlich dieses Muster haben, die tatsächlich so, dass man wirklich da angefangen hat, sich näher kennenzulernen und dann das passiert ist, dass sie gesagt haben, das ist jetzt mir, ich habe mir überlegt, wenn das schief geht, das wird mir zu sehr wehtun. Vielleicht ist es auch nur eine dumme Ausrede, aber dann denke ich, ja, aber dann darf man sich auch nie wieder ein Haustier kaufen, weil man weiß dass das schief geht. Ja? Irgendwann jedenfalls.
Du darfst einfach am Leben nicht teilnehmen. Ne? Du kannst dich irgendwo einzementieren und, und kannst sagen, das ist so und so. Ja. Und du musst auch kein... Es gibt auch immer Leute, die auch im Restaurant, die essen nur das, was sie kennen und so. Das kann man machen. Ich will das nicht bewerten. Das ist super.
Ja, ja.
Aber es ist auch interessant, wenn es interessant bleibt und wenn man sich das... Und wenn man eigentlich so viel, sag mal, ein Standing in sich hat, dass man sich sagt, irgendwie, egal was auf mich zukommt, ich komme da irgendwie schon mit zurecht.
Ja. Absolut.
So, ne? Ich war neulichst in Miami eine Woche.
Toll. Da war ich auch schon mal, aber da war ich noch ganz klein. Ja.
Und ich musste vom Flughafen wieder zurück, weil mein Esther mit dem falschen Ausweis gemacht hat. Ich hatte einen neuen Ausweis, wie auch immer. So, also bin ich 2 Tage später geflogen.
Ach, die haben dich gar nicht reingelassen, oder was?
Die haben mich nicht reingelassen, aber 2 Tage später bin ich dann los. So. Und war dann da und bekam aber das Hotelzimmer nicht mehr. Und jetzt hockte ich in dem Hotel, extremst teuer, so, und hatte ein Zimmer, wo keine Klimaanlage ging. Es war ungefähr, glaube ich, 37 Grad nachts oder 36. Es war monströs heiß. Es war irgendwie scheiße. Und ich weiß, ich dachte, ja, das ist genau das. Ich kann das, es ist geil. Weißt du, so, ich weiß... Wir haben dann da gesessen und haben uns irgendwie kaputt gelacht darüber, dass wir da, wie man da hingeraten kann. Also so, und irgendwie kenne ich ein paar so Situationen und denke immer, ja, das ist außerhalb der Komfortzone. Das ist nicht geplant gewesen. Das ist anders gewesen, als es war. Und irgendwie, wenn du auch, du bist am Flughafen und du hattest ein Auto bestellt und das gibt's aber nicht, das ist jetzt vorbei. Sie müssen irgendwie so, na, hier haben wir nicht mehr. Und du musst irgendwo hin, bist aber im anderen Land, andere Sprache. Gehirnzellen, alle an. Alles leuchtet.
Ja.
Und das ist geil.
Das ist geil.
Wenn du das dann hinkriegst, das ist so ein Zuwachs. Man guckt über den Tellerrand hinaus. Und wenn das nur ein Millimeter ist, aber dieses Gefühl zu haben, ist einfach schön. Bedarf aber des Angstgefühls vorneweg.
Oder absolut.
Der Unsicherheit.
Absolut.
Oder des
absolut.
Risikos, dass das in die Hose geht. Oder dass man sich blamiert. Oder dass man diese ganzen Sachen, also diese, alles, was wir scheiße finden, gehört davor. Bevor das kommt, was geil ist. Das denke ich, glaube ich, zutiefst. Hm. So, deswegen ist alles irgendwie richtig. Also alles,
ich glaube,
was scheiße läuft, ist eine Erfahrung und alles, was gut läuft, ist ein Geschenk.
Ja, ich glaube, so dieses, ich fühle mich immer, wenn mir Dinge passieren, wo ich irgendwie Fehler mache oder unsicher bin oder irgendwie so. Ich bin ja schon relativ...
Unsouverän,
genau. Ich bin ja schon relativ so souverän. Aber wenn mal was so passiert, wo ich dann die Kontrolle verliere, dann fühle ich mich immer so auch lebendig. Ich freue, also in gewisser Weise freue ich mich. Ich denke dann so, scheiße. Aber irgendwie denke ich so, wie toll, dass sowas noch passiert, weil sonst komme ich ja gar, sonst habe ich ja das Gefühl, ich stecke fest. Ja.
Ja, und das ist ja genau das, weil man das vermeiden will, lernt man dann ja wieder neu. So ist das einfach. Ne? Und unsouverän ist jeder. Und ich finde, wenn du deine Sicherheitszone nicht verlässt, dann musst du das nie spüren.
Weißt du,
wenn du da in deinem Zuhause bist und nur noch deinen Komfort wirklich auch garantiert haben willst und nur noch da die Straßen lang fährst, wo du auch genau weißt, wo es rechts und links abgeht, in deinem ganzen Leben oder so, dann musst du diese Unsicherheit, deine Unsouveränität nicht spüren. Es gibt sie aber, und zwar überall da, wo du noch nie warst.
Ja, ja.
So, und Unsouveränität ist halt schwer zu ertragen. Das ist irgendwie, ne, man...
Ich finde das toll. Ich finde das ganz, ganz toll. Weißt du, es gibt, ich will jetzt nicht das alles hier so Dating frauenlastig jetzt irgendwie machen, die Sendung, aber es gibt, können wir trotzdem machen. Es gibt eine Frau, die in der Gastro, die ich schon seit ich da arbeite, seit 3 Jahren oder so, kenne ich die, die kommt immer mal wieder, sie ist ein Gast, ja, und so weiter, und wir unterhalten uns immer ewigst und so weiter und so fort. Und dann manchmal ist sie auch verschwunden wieder für Monate, ja, und dann kommt sie auch irgendwann wieder und immer meistens unerwartet, ja, und die sucht auch immer quasi auch immer die Nähe zu mir, selbst wenn ich, ja, immer, ja, so. Und dann vor einigen Wochen, als sie wieder da war und so weiter, und ich habe null damit gerechnet, bin war hinten irgendwie eine Paffen, ja, paff ja immer ganz gerne, mal in der Gastro fängt man dann wieder an zu rauchen, auch wenn man nicht will. Und dann auf einmal komme ich hinter meine Theke, auf einmal steht die da vor mir, ja. Und ich denke so, und weil ich im Vorfeld denke, habe ich noch so gedacht, naja, nächstes Mal, wenn die kommt, ich so, muss dann mal auch irgendwie mal auch mal fragen, was das eigentlich zwischen uns ist oder so, ja. Stell mir da irgendwelche Pläne im Kopf zusammen. Und dann kommt die da zu einem ganz unerwarteten Zeitpunkt, steht die da und ich denke so, wupp, also ich werde auf einmal so nervös, als wäre ich 15, ja. Und ich weiß auch gar nicht mehr, und ich musste mich erstmal sammeln. Ja, genau. Und dann ging das aber auch wieder. Und dann haben wir uns da 2 Stunden unterhalten und es war super. Es war ein großartiger Abend. Aber ich will nur sagen, dieses Gefühl, dass ich dann denke so, boah, das passt, sowas gibt's noch. Das ist ja toll. Weißt du, so, dass ich irgendwie so gar nicht mehr weiß, was ich sagen soll, da so rumstammel wie so ein Teenager. Das ist ja unglaublich. Und das ist aber auch, mal ganz egal, ob je was daraus wird, aber für mich selber, dass ich sowas noch empfinden kann, das finde ich halt dann wichtig, weißt du?
Und ich glaube, das ist das Leben lang. Man ist ein Leben lang ein lebendiger Mensch. Ich glaube, das geht immer so. Ja. Und wie schön. Also, und ja, also finde ich eigentlich cool. Und natürlich ist man immer wieder unsouverän und bemüht sich und will das alles richtig und kriegt es aber nicht hin und so. Und Dinge, ist irgendwie schön.
Also, das ist aber genau dieses eben dieser Gegensatz zu dem, wie zum Beispiel diese Dating-Phase, wo du mehr Sicherheit hast, weißt du, wo du alles vorher schon schreibst, du ja so und so, so und so, so und so, dann triffst du dich und dann kannst du fast schon so wie, als wärst du auch ein bisschen auch wie auf dem Fischmarkt, also so, du verhandelst Sachen und dann sagst du so, jetzt können wir uns ja darauf einigen, dass wir jetzt eine Beziehung eingehen, aber das ist doch nicht das Leben, weißt du, das Leben ist doch eigentlich, dass du gar nicht weißt, wird was draus oder nicht, aber irgendwas spürst du und irgendwie so.
Du kannst natürlich irgendwann mal die Entscheidung treffen, wir wollen das jetzt miteinander probieren. Das kann
ja, das ist was anderes, ja, aber so dieses, gerade bei so Online-Dating ist ja wirklich sehr, das ist ja sehr quasi rational, es muss ja am Anfang auch rational sein, du kennst den Menschen, du fühlst den ja nicht, du spürst den ja nicht, du siehst nur Fotos von dem und die, im besten Falle stimmen sie auch überein mit dem echten Bild, ja, aber das ist nicht dieses Echte. Dieses Echte ist das Echte ist viel Ungewissheit und Unsicherheit, glaube ich. Und das gehört irgendwie so ein bisschen dazu. Ja,
ja, das mit diesem Online-Dating habe ich nie gemacht, da habe ich keine Erfahrung mit. Irgendwie, ich weiß, es gab eine Zeit lang, wo ich dann auch getrennt war, da hatte ich das im Kopf. Aber dann habe ich nach rechts geguckt und dann stand da auch eine Frau und da dachte ich, oh Mensch, wer bist du? Und dann zack. Also irgendwie so, keine Ahnung, das ging immer.
Ich glaube auch heutzutage, ich will mich nicht gegen das Online-Dating. Das
finde ich toll.
Ja, absolut. Und ich will mich nicht gegen das Online-Dating aussprechen, aber ich glaube, dass auch...
Ja, das ist eine tolle Möglichkeit.
Absolut. Ja, also, aber es ist trotzdem auch... Ich habe das Gefühl, dass es einen Rückgang gibt. Oder manchmal spreche ich auch mit Leuten, die sagen, die jungen Leute wissen ja gar nicht mehr, die kennen ja, beziehungsweise nicht durch Online-Dating, aber die schreiben sich ja generell über die sozialen Netzwerke.
Ja, ja, ja. Ja.
Für die ist das ja noch ungewohnter, dass man in echt jemanden anspricht, ja, sozusagen.
Ja. Ist ja so... Über Handy Sex haben ist auch ein ganz schweres Thema, finde ich. Also man muss sich, irgendwann muss man sich mal begegnen und sich irgendwie in den Arm nehmen können oder so. Ne? So, das ist ja, weißt du, das ist ja alles dann nur der Fantasie überlassen und das ist ja alles
früher. Aber früher gab es ja auch diese Nummern, die waren sogar noch in der Zeitung, wo man dann so irgendwie, konnte man so Hotlines anrufen. Das war ja auch so Telefonsex, weißt du, da haben die auch so Telefon, ja, haben die, das habe ich auch das Prinzip nie verstanden. Eine wildfremde Frau, ich sehe die nicht mal, ich weiß gar nicht, wie die aussieht.
Auch das Prinzip ist eigentlich leicht nachzuvollziehen, also Pornos leben davon und so, das ist ja alles wunderbar. Nur ich glaube, wenn du eine Beziehung haben willst, musst du dir begegnen. Du kannst
Ja, nicht über Telefonsex.
So, es gibt ja welche, die haben Beziehungen über 3 Jahre lang und über Rechner oder Fake-Profile oder keine Ahnung.
Ja, ja.
Ich ganz viele Stilblüten mittlerweile, die da so entstehen. Ne? So, ja, das sind keine Beziehungen. Ne?
Nee, es sind keine.
Und ich glaube auch, 1000 Likes ist nicht Applaus. Ne? Das ist irgendwie, in der Vorstellung ist das einer vielleicht, ne? Aber irgendwie, es ist schon schön, wenn der richtige Mensch, den du gern hast, vor dir sitzt und sagt, das hast du echt. Das ist cool, wie du das machst. Das bedeutet mehr, als wenn so, keine Ahnung, so und so anonyme Likes kommen. Ne? Aber gut.
Irgendwie schon, ja. Was hast du denn, hast du für dieses Jahr hast du noch was vor dieses Jahr sozusagen? Wir sind jetzt in der Mitte des Jahres.
Ja.
Hast du so, wie ist denn dein Jahr für dich? Das ist jetzt mal die große Frage. Wie ist es bisher gelaufen und ist das so, weil für mich ist es, ich finde, es ist für mich in meinem Leben gerade ein sehr abenteuerliches Jahr. Viele Sachen, passiert sehr viel. Ich finde es interessant. Ich lasse auch so ein bisschen auf mich zukommen. Dadurch passiert noch mehr, habe ich das Gefühl. Wie ist das denn bei dir?
Also bei mir ist es deshalb spannend, beziehungsmäßig, weil ich wieder mit der Frau zusammen bin, mit der ich schon mal 30 Jahre zusammen war und 4 Jahre dazwischen nicht.
Ach, echt? So. Das ist ja interessant.
Genau. Ja. die jetzt um die Welt segelt und ich bin aber hier. Das ist so ihr Projekt und okay. Die habe ich auch nach Miami gebracht. So. Und die ist dann von da aus auf die Bahamas geflogen, ist dann losgesegelt. Aha. Und ich bin hier.
Wann kommt sie wieder?
Und, in 3-4 Wochen.
So die, ah, okay.
Die, jetzt, das geht, die segelt das geht jetzt wieder. Die Ostküste Amerikas hoch.
Wahnsinn.
Und die Frage ist, ob ich jetzt nächste Woche hinfliege und nochmal 14 Tage mitsegel oder nicht. Aber die haben jetzt gerade Schwierigkeiten mit dem Autopilot und wie auch immer. Und ich habe gerade unheimlich Spaß daran. Ich weiß nicht, das ist jetzt ein langweiliges Thema, um darüber zu sprechen, aber ich finde Golf lernen gerade geil.
Golf lernen?
Also, ja, ja. Es ist
das ist ein, sehr witzig.
Es ist ein schlimmer Sport, wie ich finde. Da kann man sich ganz, muss man unheimlich lernen, mit sich selber nett zu sein. Aber es ist toll, es macht mir Spaß. Ja. Und so, und dann bin ich im August bin ich in Indien eingeladen. Da ist eine Hochzeit, da bin ich zu einer Hochzeit eingeladen. Das ist auch nochmal spannend, das kommt auf mich zu.
So. Toll.
Ja. Dann habe ich vor diesen religiösen Part mit meinem Herzschlagprojekt fertig zu machen. Das ist nur so ein Part dieser ganzen Geschichte. Das will ich auch bis Jahresende hinkriegen und das reicht mir eigentlich schon. Und,
ja, ist geil.
Und meine Planung für kommendes Jahr, Anfang kommenden Jahres ist, ich würde gerne zeitlang in London sein. Einfach wegen Englisch gut. Und ich war jetzt mal ein Wochenende da und ich fand das wieder für mich so toll, wo ich dachte, was hast du eigentlich dieses Wochenende vor? Da dachte ich, ja, nee, das ist morgen abgesagt und du hast ja 2-3 Tage Zeit. Und ich glaube, 1-2 Stunden später war ich in London. So. Und dann denkt man, Alter, da bist du ja schneller als in München. So. Das fand ich irgendwie gut. Und das ist wirklich ein bisschen eine andere Welt, so ein bisschen. Und das fand ich toll. Könnte ich jetzt viel zu erzählen. Auf jeden Fall war ich in 2 Ausstellungen. Ich habe Yoko Ono, wollte ich hier so eh immer sehen. Die hatte da eine tolle Ausstellung. Und da dachte ich, da wäre ich ganz gerne und würde da im Moment mich mal, würde da irgendwas tun wollen. Ich weiß noch nicht was. So.
Ah, okay.
So, das sind so
ja, toll.
Vorhaben, so solche Sachen. Ne? Und dann, genau. Und dann ein Freund von mir, der produziert jetzt hier was in Kürze unten bei mir im Studio. Da werde ich dann auch immer mal assistieren und ein bisschen mitmischen und so. Und so. Ne?
Das klingt aber, das klingt ja, das, bei dir ist ja einiges los. So klingt das ja. Das klingt ja gar nicht so, als wäre da so wenig. Da ist ja einiges los. Ja?
Ist was los, genau.
Das ist ja toll. Und
dann habe ich auch jeden Tag habe ich immer eine Stunde, die ich mich bewege. Also entweder laufe ich durch den Wald oder ich gehe ins... Oder Golf ja sowieso, da muss man ja auch 10 Kilometer laufen, wenn man so eine Runde macht.
Ja, aber hat auch so ein Auto, oder? Hat man nicht so ein Auto, wo man immer so rumfährt? So ein, wie heißen die denn? So ein,
nee, kann man. Nee, da läufst du zu Fuß.
Läufst.
Also das ist schon, und jetzt bei der Hitze auch gar nicht so ohne. Aber es ist echt ein spannender Sport, muss ich wirklich sagen. Also viel schwieriger, als ich jemals dachte. Ne? So. Aber losgelöst davon und ja, und so habe ich jeden Tag vor, sagen wir mal, irgendwas für mich zu machen, mich ins Studio zu gehen. Gelegentlich male ich auch hier vorne so, einfach weil ich mich mit irgendwas auseinandersetze und denke, so konzentriere ich mal auf den Gedanken und jetzt mach mal was mit irgendwie Farben und Krempel und hau das darauf. Und so wurschtel ich mit mir rum. Es ist ein tolles Rentenleben. Ich bin begeistert. Mein Leben finde ich immer noch Hammer. Es ist wirklich spannend und es ist schön. Also. Und es gibt keinen Druck mehr. Und wenn Leute kommen, so, es gibt ja immer wieder so Projekte, die mal so kommen, so wollen wir nicht das und das, dann denke ich immer, oh, dann bin ich da jetzt ein Jahr lang dran und habe wieder Druck und so. Ich glaube, das möchte ich nicht. Ne? So, ab und zu mache ich nochmal was für Hubert und Staller, das läuft ja auch immer noch. Ne? So, und,
Stimmt, das habe ich auch im Wikipedia-Eintrag noch gesehen. Ja, Hubert und Staller ist, da machst du die Musik, oder? Nee, da machst du...
Ja, mache ich die Musik. Mhm.
Genau. Das steht, und da steht zum Beispiel hier Schauspiel 2011 bis 2012. Schauspiel.
Ja, Hubert, da habe ich in der ersten Staffel habe ich mitgespielt. Und so, ne? Und dann zwischendurch habe ich auch nochmal so einen Film gemacht, auch einen Horrorfilm.
Ein Horrorfilm?
So, ja, also so ein Psycho-Horror, so von der Hochschule hier. Und habe mich ein bisschen drum gekümmert. Der ist noch nicht fertig, die sind noch dabei. Aber habe ich so ein paar Musiken geliefert, haben die schon mal.
Aber sowas machst du dann schon noch? Also sowas, wenn es dir gefällt, das Projekt und so?
Ja, na klar.
Dann machst du das?
Ja. Okay. Wenn ich die Menschen mag und wenn er kommt und denkt, oder klar, das macht dann Spaß. Ja.
So, und apropos Musik. Ich habe dich ja gefragt, ob du uns ein kleines Ständchen noch spielen kannst.
Ich habe beim letzten Mal was gespielt. Ich wusste ja, was habe ich beim letzten Mal gespielt?
Du hast beim letzten Mal was gespielt, ja. Das war ganz toll. Du hast beim letzten Mal was gespielt. Und jetzt hatte ich dich ja eigentlich gefragt, ob du eine Akustikversion von Alles Scheiße außer Mutti spielen kannst. Kannst du nicht.
Die habe ich gerade, Ukulelen sind immer verstimmt. Fertig. So. Sesamstraße, ja.
Was, das war die Sesamstraße?
Nein, aber es ist ja immer so, so, Ukulele habe ich viel benutzt in der Sesamstraße. Ich habe immer so.
Okay.
Ja, ja. Wie klingt das eigentlich? Geht das bei dir?
Kommt
das
an? Ja, also ich kriege ja noch den Extraton von dir, von daher müssen wir nochmal gucken, wie das dann klingt. Aber bis jetzt klingt's gut. Toll, toll. Gerd, das war ganz toll. Ich finde das ganz schön. Das ist so ein ganz besonderer Moment und es ist auch ein schöner Abschluss für unser Gespräch.
Ja.
Ich finde es ganz toll, mich mit dir zu unterhalten. Ich finde, dass du, ich finde es gerade, weil wir irgendwie so, wir haben so eine Linie, ohne dass wir die Linie geplant haben, irgendwie so, weißt du? Wir bewegen uns an dieser Linie irgendwie immer so, aber irgendwie, wir verlieren das Gespräch auch nicht und das, ich finde das ganz toll. Das kann man nicht mit jedem machen, ja, auf jeden
Fall. Wir gucken halt, was kommt.
Ja, wir gucken, was kommt. Ja, gut, ja. Lieber Gerd, ich wünsche dir alles Gute für dieses Jahr.
Wünsche ich dir auch.
Und auch weiterhin. Und hoffe, dass du mir dann berichtest, wie das die zweite Hälfte des Jahres gelaufen ist für dich. Vielleicht.
Na
klar.
Ja.
Na klar. Das machen wir.
Meld dich, da kommen ein paar Sachen, das wird spannend. Ja. Auf Indien ist nochmal, weil ich das erzählt habe, das ist schräg. Das muss, glaube ich, monströs heiß sein.
Und du warst vorher aber auch noch nie in Indien?
Ich war noch nie in Indien und da sind irgendwie 400 Leute auf der Hochzeit und mal gucken, was da auf mich zukommt. Das ist irgendwie auch nochmal.
Sehr, sehr interessant, ja. Also mich zieht es jetzt nicht so dahin, aber.
Mich zieht es auch nicht, aber.
Ne? Ja, ja, gut, aber es passiert halt einfach. Du lässt dich halt darauf ein, ne?
Na klar.
Na gut.
Neugierig auf jeden Fall.
Also, lieber Gerd, bleib noch kurz dran. Offiziell alles Gute und ja. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Mach's gut.
Ciao. Ciao.